Was ist alles neu beim Numa Deutlich Podcast? Was haben die Interco-Führer vor bei ihrer nächsten Digital-Convention? Und wie könnte zukünftig die Ausbildung im Friseurhandwerk aussehen? Das alles und noch mehr. Jetzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal Deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Lars Nikolaisen, der Gastgeber vom Numa Deutlich Podcast und ich begrüße euch zur 47. Folge für den April 2021. Mit dieser Folge verändert sich die Struktur dieses Podcastes. Ich könnte euch jetzt lang und breit erklären, wieso ich mich dazu entschieden habe, nach 1,5 Jahren die Struktur des Podcastes zu ändern, was ich jetzt wegfallen lasse, was dafür neu hinzukommt. Ja, ich könnte euch das alles erklären, aber ich glaube, das Einfachste ist, ihr hört einfach diesen Podcast. Und dann wisst ihr ja, was ihr von diesem und von den nächsten Podcast-Folgen erwarten dürft. Und ich hoffe natürlich, vielen von euch gefällt es. Ich habe noch nie große Angst gehabt vor Veränderungen. Ich weiß, die Zahlen des Podcastes waren sehr stabil, sind sogar gestiegen, was in Corona-Zeiten ja negativ klingt, aber für einen Podcast dann doch sehr positiv ist. Und dann gibt es ja immer dieses Sprichwort, never change a running system. Aber ja, wie gesagt, davor hatte ich eigentlich noch nie Angst. Und wenn sich das für mich nicht mehr so richtig gut anfühlt, dann denke ich, sollte ich was ändern. Ne? Im Sommer 2019 bin ich gestartet. Da fühlte sich die Struktur, so wie ich die 46 Folgen gemacht habe, auch gut an. Aber jetzt irgendwie, denke ich, ist meine Zeit für eine Veränderung. Und deswegen hoffe ich natürlich, vielen von euch gefällt das, was ihr jetzt gleich hört. Und ja, lasst einfach diese Folge mal auf euch zukommen. Ihr habt jetzt auch mehr Zeit, diese Folge zu hören, denn ab sofort erscheint der Numa Deutlich Podcast monatlich. Immer um den Monatswechsel herum gibt's eine neue Folge. Und ja, ich möchte ja weiterhin mit diesem Podcast inspirieren und für Diskussion sorgen und auch mal den Blick auf Themen richten, die vielleicht im Alltag so ein wenig untergehen. Und ich möchte einfach das jetzt verstärkt machen mit dieser neuen Struktur, teilweise auch sogar mit mehreren Gästen, so wie in dieser Folge, wie jetzt im April und immer ganz zum Schluss mit einem Real Talk mit meinem Freund Michael Brettmann, wo wir uns ein Thema rauspicken und dann wirklich ohne doppelten Boden sprechen. Das wird immer dann das Finale sein jeder neuen Podcast-Folge. Aber wie gesagt, genug der Erklärung, hört es euch einfach an. Ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß und ich selber sitze jetzt hier in meinem Podcast-Studio vor meiner Fritz Cola und ich freue mich so richtig, jetzt euch durch diesen April begleiten zu dürfen. Also bevor ich jetzt so richtig loslege mit meinem ersten Podcast-Gast, finde ich es ganz wichtig, dass wir alle auf einen richtigen guten Groove kommen. Ja, genau so. Frische Beats aus Hamburg. Alles dunkel. Der großartige Jan Delay ist zurück.
Schönes Licht am Meer am Funken. Nur eine kleine Eule ist noch wach.
Was liebe ich diesen Typen. Okay, er ist Werder Bremen-Fan, aber jeder von uns hat Fehler. Ne? Aber der Groove, der ist ja mal so richtig großartig.
Ja, wenn all die Spacken schlafen.
Und immer wenn der Mond scheint, dann ist Showtime, dann ist Showtime.
Oh ja.
Dann kommt sie zum Vorschein, nimm das Tageslicht.
Nee, das mag sie nicht.
Was für ein großartiger Groove. Jan Delay mit seiner neuen Single Eule. Ab sofort kann man diese Single kaufen und downloaden. Und ihr findet sie natürlich auch auf unserer Numa Deutlich Spotify Playlist. Denn diese Playlist ist geblieben. Und dieser Song ist natürlich jetzt ganz oben mit angehangen. Und auch einen richtig guten Groove hat mein erster Podcast-Gast für diesen April, denn er ist ja auch einer der Initiatoren des Intercoiffeur Festivals gewesen und erlebt Intercoiffeur wirklich mit Haut und Haar. Es ist der Managing Director Udo Brandt, den ich eingeladen habe, vor Ostern mit mir mal über die Intercoiffeur zu sprechen, über die Digital Convention, die Ende April wieder realisiert wird. Und bei den Intercoiffeuren gibt es auch Neuwahlen im April. Das mag jetzt vielleicht für Nicht-Intercoiffeur-Mitglieder gar nicht so wichtig sein, aber ich sage euch, hört es euch dennoch an. Es ist dann doch schon ein bisschen wichtig, hat auch ein bisschen was mit meiner Person zu tun, hat aber auch was mit der Entwicklung in der Friseurbranche insgesamt zu tun. Ich glaube, da werden gute Signale ausgesendet, auch mit dieser Neuwahl bei den Intercoiffeuren. Und insofern könnte es ja sein, dass es nicht nur Intercoiffeur-Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, sondern vielleicht auch Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht noch nicht dieser Vereinigung angehören. Wer Udo Brandt nicht kennt, das ist ein unglaublich herzlicher, sehr empathischer Mensch, was man ja bei seiner Vita sich gar nicht vorstellen kann, denn er hat, also er ist kein Friseur, er hat in Duisburg Wirtschaftswissenschaft studiert und ist dann zur Weller AG gegangen, war dort für die Betriebswirtschaft mit zuständig. Dann hat er die Weller mal verlassen für ein paar Jahre, ist Unternehmensberater gewesen für Friseure, ist dann zurück zur Weller, hat dann gearbeitet, erst für den Friseurservice, später dann für Veranstaltungen, Management Service und Kundenevents in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und seit 2013 ist er dann wieder zurückgegangen in die Unternehmensberatung. Und seit 2017 ist der Managing Director bei den Intercoiffeuren. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich weiß, dass der so viel arbeitet für Intercoiffeur. Ich weiß gar nicht, wie der das noch mit der Beratung macht. Aber gut, das kann ich ihn vielleicht beim zweiten Besuch fragen. Heute frage ich ihn jetzt nicht über seine Tätigkeiten als Unternehmensberater. Ich werde heute auch nicht ihn fragen über sein Paddeln, denn er ist ein passionierter Paddler und auch sehr erfolgreich. Aber das ist gar nicht so unser Thema, sondern das Thema, das ich mit ihm besprochen habe, ist, wie gesagt, die Intercoiffeur Digital Convention, die Ende April stattfindet, und die Umstrukturierung des Intercoiffeur Vorstandes. Darüber habe ich mit Udo Brandt gesprochen, und zwar vor Ostern, sehr kurz vor Ostern. Und während des Gesprächs, das werdet ihr gleich merken, habe ich gedacht, dass ich diese neue Podcast-Folge über Ostern veröffentliche. Also ich habe wirklich gedacht, im Moment der Aufnahme, als ich mit Udo Brandt gesprochen habe, ich werde diese neue Folge über Ostern ins Netz stellen. Aber wie ihr jetzt mitbekommen habt, nee, ist das erst nach Ostern geworden. Deswegen mag vielleicht die ein oder andere Frage ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich hoffe, ihr seht darüber hinweg. Ich hatte ein unglaublich tolles Gespräch mit Udo und ich freue mich, das jetzt mit euch teilen zu können. Hallo Udo.
Hallo Lars, grüß dich.
Grüß dich auch. Sag mal, wie gehen denn die Vorbereitungen zur neuen Digital Convention voran?
Du, wir sind sehr gut in der Spur. Jetzt haben wir alle Talkgäste zusammen, wir haben super Referenten dabei und sind jetzt gerade dabei, die ganzen Unterlagen fertig zu machen für die Vermarktung. Das startet jetzt mit der digitalen Information, es wird ein Teaser gemacht und wenn alles gut geht, wird schon vor Ostern, wird schon losgehen, sodass wir da richtig informieren können.
Magst du mir und magst du den Hörerinnen und Hörern denn dazu jetzt inhaltlich was sagen? Weil dieser Podcast erscheint ja auch um die Ostertage herum. Oder sagst du, nee, wir informieren erst die Mitglieder und dann muss ich das an einem späteren Zeitpunkt nochmal sagen?
Also ich kann jetzt einfach mal starten, weil
die das wäre gut.
Ja, noch vor Ostern darüber informieren. Ja, aber ich lege einfach mal los.
Also, vielleicht erst mal ganz kurz die Fakten. Bevor wir auf den Inhalt gehen, Udo, Digital Convention ist Ausrichter die Intercoiffeur in Deutschland.
Ja.
Ihr nehmt das auf, oder wir nehmen das auf, immer in München und es wird dann übers Internet gesendet. Wann ist das dieses Mal? Ende April, ne?
Also das wird am 25. April sein, das ist wieder ein Sonntag, startet morgens um 10 und geht dann bis 13 Uhr, also so wie auch die letzten drei Digital Convention waren. Das ist jetzt mittlerweile die vierte, die wir machen. Gut. Ja, Ausrichter, wie du eben gesagt hast, ist Intercoiffeur für Deutschland, aber wir haben natürlich eins gesagt, wir lassen eigentlich, wer will, jeden Friseur dazu. Also wir werden den Link überall streuen. Es kann jeder Friseur Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Luxemburg dabei sein und zuhören.
Belgien nicht, nur fürs Protokoll. Belgien darf nicht. Alle anderen dürfen schon. Nein, das war ein Spaß.
Nur Belgien nicht.
Nein, war ein Spaß. Für unsere belgischen Hörer, es war ein Spaß. Also egal, ob du Interkofür-Mitglied bist oder nicht, ist wurscht.
Ist wurscht. Also wir haben es, auch die letzten drei Digital-Convention waren so, dass wir das alle dazukommen konnten. Und wir machen das einfach deshalb. Wir sind in so, ja, ich sag mal, wilden Zeiten, wo wir ganz einfach gesagt haben, das muss jetzt nicht nur für Interkofür sein, sondern wir versuchen auch hier der ganzen Branche Informationen und brauchbare Informationen zu geben, mit denen sie was anfangen können.
Und das Ganze sogar kostenlos.
Das Ganze ist kostenlos, ja.
Also es klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Also für Interkofür ist das nicht ganz kostenlos.
Weil nee, das stimmt.
Es kostet richtig viel Geld, sowas zu machen, weil es ist ja ein Technikteam dabei, das die ganzen Aufnahmen macht. Das ganze Streaming muss funktionieren. Wir müssen die Räumlichkeiten buchen. Die Referenten sind auch nicht gerade günstig, die dabei sind. Das wäre natürlich noch viel, viel teurer, wenn wir nicht auch ganz viel selbst machen würden. Also Lars, du bist ja selber dabei, auch in der Workshop-Gruppe. Wir arbeiten das ja zusammen und wir machen ja grundsätzlich das gesamte Konzept selbst. Wir holen die Referenten zusammen, wir briefen die Referenten, wir stimmen das Ganze mit der Technik ab. Und dann sind noch die Moderatoren, da sind auch noch Interkorpsführer, die dabei sind. Also wenn wir das nicht machen würden, wäre es sicherlich 2 bis 3 Mal so teuer wie jetzt.
Und nichtsdestotrotz kostet so eine Veranstaltung dennoch viel Geld. Und kannst du uns da mal einen Einblick geben, also jetzt nicht über die Eurosumme, aber wie wird denn das Ganze finanziert? Ausschließlich mit Mitgliederbeiträgen?
Ja, wir haben ja, Interkofür hat ja einmal Einnahmen über die Mitgliederbeiträge. Zum anderen aber sind wir ja auch mit sehr vielen Partnerfirmen aus der Industrie zusammen. So, und auch die sponsern Interkofür. Ja, und aus diesen Geldern wird das insgesamt genommen, um hier einfach was für Interkoiföre und jetzt sogar für den ganzen Markt zu tun.
Ich glaube, das ist wirklich mal wichtig zu sagen. Ne? Dann ohne die Industriepartner, allen voran natürlich die Premium-Partner L'Oreal und Wella, aber auch viele Goldpartner oder ich glaube sogar alle Goldpartner, ne? Beteiligen sich. Du und guckst jetzt gerade.
Tun sich grundsätzlich alle Partner dabei. Wir haben ja Goldpartner ist Goldwelle und dann geht es mit den Silberpartnern weiter. Was wir noch in der Vergangenheit hatten, ist, dass wir natürlich auch mal unsere Partner mit reinnehmen in das Format. Also da gibt es so eine schöne Sache, das heißt unterwegs mit. Da wird dann auch mal ja, in einfacher oder lässiger Art und Weise ein Interview gemacht, wo auch mal da sich die Partner vorstellen, auch mal deren Ziele darstellen können. Also auch da integrieren sich unsere Partner und ja, es ist für sie sicherlich ganz gut, sich mal darzustellen, aber auch ist es für uns gut, mit unseren Partnern da zusammenzuarbeiten.
Genau, also an dieser Stelle wirklich jetzt, wenn ich das mal nicht als Podcast-Moderator sagen darf, sondern als Mitglied des Interkofür-Vorstandes, Riesenrespekt an all unsere Partner, egal ob du Premium, Gold, Silber, Bronze, Friend, wie auch immer. Alle beteiligen sich dran und nur weil diese Gemeinschaft zusammenhält, kann man so etwas auf die Beine stellen. Ne? Das ist wirklich aller Ehren wert, gerade in diesen aufregenden Zeiten, wie du sagst.
Ja, und das ist. Und du hast es eben auf den Punkt gebracht, nur durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern lassen sich die vielen Dinge, die Interkofür Deutschland auch jetzt sogar in diesen schwierigen, teilweise Lockdown-Phasen tut, überhaupt machen.
Genau. Also wir reden vom 25. April, wir reden von 10 bis 13 Uhr. Ihr meldet euch oder die Interkofür, das Interkofür-Team der Convention meldet sich dann wieder aus dem Biro in München. Genau. Und jetzt, Udo, bist du dran. Was können wir erwarten?
Wir haben einen Titel und der heißt New but Normal. Und zwar geht es letztendlich darum, es ist vieles, was momentan passiert, neu. Es ist wirklich jetzt mal eine Phase, wo Veränderungen stattfinden. Und diese Veränderungen werden, das geht so schnell, dass vieles schon wieder normal ist. Also ich sag mal, vor einem Jahr wurde die erste Friseur-Digital-Convention gemacht. Das ist zum ersten Mal aufgesetzt worden und mittlerweile ist es schon die vierte. Es ist schon fast wieder ein bisschen normal geworden, was da passiert. Es sind die vielen Dinge, die jetzt auch im Frühjahr waren. Wir haben ja diesen Interkofür-Talk um 9. Das war letztes Jahr im April ja, ein Versuch, es zu machen. Und dann haben wir gesehen, das funktioniert. Mittlerweile ist das schon Normalität geworden. Und ich glaube, das passiert auch in ganz vielen Geschäften. In den Geschäften wird plötzlich mit Kurzarbeit gearbeitet. Vor einem Jahr hätte jemand gefragt, Kurzarbeit? Ja, das gibt es nur auf Baustellen, aber nicht beim Friseur. Und mittlerweile müssen wir mit diesen Dingen arbeiten. Die Förderanträge, die gemacht werden, das war für viele erstmal völlig neu. Es ist normal geworden, was da passiert.
Eigentlich ja traurig, Udo, ne?
Es ist zum einen natürlich, ja, was heißt traurig? Es ist einfach, es ist, wie es ist. Und es ist sicherlich durch Förderanträge, das ist traurig. Kurzarbeit ist traurig. Lockdowns sind sehr, sehr traurig. Aber es ist aber auch zum anderen wieder faszinierend, wie schnell wir uns im Kopf anfangen umzustellen. Wie flexibel wir werden. Nicht nur wir jetzt bei Interkoffer, sondern alle in Deutschland, die plötzlich ganz anders anfangen zu denken, anders zu handeln. Und das ist etwas, was einmal erschreckend ist, zum anderen aber auch faszinierend ist. Immer so diese zwei Seiten der Medaille oder der Münze.
Die ich auch immer sehr an dir schätze, dass du immer, weißt du, mir geht es manchmal so, ich höre mir etwas an, wertungsfrei, dann werte ich das, dann finde ich es entweder gut oder schlecht. Und dann fällt es mir persönlich immer so ganz schwer, dann aber auch die andere Sicht zu sehen. Aber ich bemühe mich zumindest und da bist du für mich immer ein Vorbild, weil du das eigentlich immer schon so machst. Das ist unglaublich. Also, New But Normal, das ist der Titel. Und welchen Newcomer und welchen Normalo habt ihr denn jetzt eingeladen für die Convention?
Bevor ich jetzt zu den Newcomern und den Normalos komme, es geht auch da um eigentlich drei Bereiche. Es geht einmal um das Unternehmen und den Unternehmer. Was passiert da zurzeit? Auf was stellen wir uns momentan ein? Auf was werden wir uns vielleicht noch einstellen müssen? Das zweite ist den Mitarbeiter. Was bewegt den denn heute? Auch hier sind wir dabei, Videos zu drehen, Mitarbeiter zu Wort kommen zu lassen, auch mal zu sagen, was beschäftigt dich jetzt, wovor hast du Angst in den nächsten Wochen oder Monaten, was sind deine Wünsche, was sind deine Vorstellungen, wie geht es weiter? Und auch das Thema Kunde wird mit einbezogen, weil das ist dieser Dreiklang, mit dem wir in unserer Branche zu tun haben. Und das sind so diese drei Schwerpunkte, aber alles unter dem Gesichtspunkt, was passiert und was ist neu und wird schon wieder normal. Und vielleicht auch schon wieder neu. Also es geht auch so ein bisschen der Ausblick in die Zukunft und natürlich auch dessen, was zurzeit gerade passiert und was
mit
die Menschen beschäftigt.
Mit welchen Gästen, Udo?
Also erstmal haben wir in unserer Talkrunde, das ist ja immer, da werden ja die Dinge, die vorgestellt werden, aufgearbeitet, diskutiert. Da ist der Interkurve-Präsident Markus Herrmann dabei. Dann ist die Alexandra Kempf dabei. Und der Rotenbühler. Also diese drei sind schon mal da. Jetzt habe ich hoffentlich niemanden vergessen. Wer sich noch anbahnt? Ach so, der Marco Arena. Marco Arena ist noch mit an Bord. Und eventuell noch die Doris Ortlieb. Die hat noch einen weiteren Termin. Wenn der irgendwie ausfallen sollte, wird sie dabei sein. Und ich glaube, damit haben wir eine ganz spannende Gruppe, die diskutieren wird.
Ja, meinungsstark. Das kann lebhaft werden, aber das ist natürlich super. Die dann, also genau, diese Talkrunde, die sitzen ja zusammen und vor und nach den einzelnen Beiträgen wird dann über das, was man da gerade gesehen hat oder was man erwartet, dann ja diskutiert.
Ja.
Genau.
So, und dann haben wir auch dieses Format unterwegs mit. Da wird diesmal der Dix Grese von Schwarzkopf dabei sein. Ah. Das ist ja einer unserer neuen Industriepartner.
War der hier in Hamburg dafür? Weißt du das zufällig?
Da wird der Guido mit einem Kameramann nach Hamburg kommen. Und der zweite, der dabei sein wird, ist der Stefan Konzen von Glint.
Das ist ja sehr nordlastig. Sehr schön.
Weil es ist nordlastig, das ist richtig.
Und auch Corona-konform. Wenn Guido mit dem Kameramann schon durch Deutschland fährt, dann kann er ja bitte in eine Richtung auch fahren und beide Gespräche führen. Anstatt dass er einmal nach oben fährt, einmal nach unten fährt, links und rechts, oder?
Ja, ist natürlich auch ist eine Zeitsache, wenn ich schon mal nach Tankstedt und Hamburg, das passt einfach dicht zusammen, das ist dicht beieinander und da muss man nicht durch die halbe Republik hin und her reisen, sondern dann fasst man das zusammen.
Ja, sehr gut.
Sicherlich ganz spannende Gesprächspartner, die natürlich auch zu der Gesamtthematik gut passen.
Absolut, klar.
Und jetzt willst du sicherlich noch wissen, wen wir als Referenten haben.
Ja, selbstverständlich.
Also das mit dem Referenten habe ich persönlich nicht geglaubt, wie das zustande gekommen ist. Wir haben natürlich mehrere angesprochen. Und dann kam einer unserer Intercorps-Führer, der Guido, auf die Idee, hat gesagt, also der wäre toll. Und da hat jeder gesagt, unbezahlbar. Das wird niemals funktionieren.
Aber wer Guido unbezahlbar, das war eben schlecht zu hören. Unbezahlbar wurde gesagt.
Genau. Unbezahlbar. Also nicht nur von dem, wer da kommt, ist unbezahlbar, sondern wir haben auch gedacht, finanziell unbezahlbar. Aber Guido, der lässt ja nicht so schnell nach. Und irgendwann hat er mich dann angerufen und sagt da, so, jetzt halt dich fest. Ich hoffe, du sitzt gut. So, und wir kriegen einen, ja, ich sag mal, einen der ganz, ganz großen Referenten im deutschsprachigen Raum, den Reinhard Sprenger, Dr. Reinhard Sprenger, und der wird dabei sein. Der wird zwei Themen aufgreifen. Zum einen wird er das Thema, was passiert mit den Unternehmern, wie ändert sich Führung in den Geschäften? Und das zweite Thema ist natürlich auch seiner Herkunft heraus, wenn es um Motivation und um, ja, ich sag mal, Anreize geht. Was passiert bei den Mitarbeitern? Wie geht das rum? Und das ist unser Referent, der einerseits Vorträge, kurze Vorträge halten wird, aber dann in den Diskussionsrunden mit dabei sein wird. Er wird von außen zugeschaltet, wie das üblich ist bei der Digital Convention. Aber er ist, wie gesagt, zweimal dabei, Vorträge plus Diskussion.
Das heißt, er gibt sozusagen einen Impulsvortrag, ja, wo er gewisse Thesen aufstellt, die dann in der Runde mit euch diskutiert werden.
Ganz genau so.
Stark.
Er wird natürlich nicht nur, er ist ja auch ein bisschen, hat ja auch einen philosophischen Hintergrund. Er wird auch so ein bisschen über diese Dinge philosophieren. Was heißt eigentlich normal? Ist es wirklich alles Neues? Was ist normal? Oder gibt es auch was Anormales, was momentan gerade passiert? Also wir sind sehr, sehr gespannt. Wir haben die Erstgespräche mit ihm geführt. Ich glaube, der freut sich sehr darauf, weil er auch.
Hat er schon mal was in dem Friseurkreis gemacht?
Also für Intercorps für noch nicht. Ich weiß aber, dass er für Haarkosmetikfirmen schon einiges gemacht hat.
Okay. Also für ihn ist das Feld jetzt nicht total unbekannt. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat er ja auch genügend Abstand.
Ich gehe, ja, also das denke ich schon, dass er genügend Abstand hat. Es ist für ihn nicht ganz unbekannt. Also das wird schon passen. Also das wird nicht nur passen, das wird sicherlich ein sensationeller Input werden.
Cool. Ja, das klingt gut. Also es ist eine gute Gruppe, die da vor Ort sitzt. Dann ein ganz hervorragender Speaker und dann auch noch werden einige unserer Partner auch noch persönlich, menschlich vorgestellt. Klingt nach einem runden Tag, Udo.
Ja, also die ersten drei waren schon sehr rund. Ich glaube, die vierte Friseur Digital Convention wird auch wieder kugelrund werden, sodass man ein sicherlich hochspannendes Programm erleben wird.
Sehr gut. Wer mehr Informationen haben möchte zu dieser Veranstaltung, findet sie, das ist jetzt eine Frage an dich, findet man die Informationen jetzt auch in den nächsten Tagen schon auf unserer Homepage intercorps.de oder sollte man lieber sozialen Netzwerken folgen, um da den neuesten Stand der Dinge zu erfahren?
Also wir sind ja dran, das Programm darzustellen. Das wird sicherlich auf unsere Homepage kommen. Der Teaser wird auch auf die Homepage kommen. Das kann noch ein paar Tage länger dauern, was sehr schnell passieren wird auf Facebook.
Genau, also am besten Facebook folgen. Ich werde das Ganze mal verlinken in den Shownotes. Wer sich dafür interessiert, soll darauf klicken. Udo, ich entlasse dich aber nicht sofort, weil wir haben noch einen zweiten Teil. Denn der erste Teil an diesem Tag der Friseur-Convention, du hast es ja gerade eben gesagt, mit dem Top-Referenten und mit dem ganzen mit der ganzen Fachprominenz, die wir vor Ort haben, das ist ja der Teil, bei dem jeder zugucken kann. Aber es gibt ja von 10 bis 13 Uhr, hast du gesagt. Aber es gibt ja noch einen Nachmittag. Und der wird insofern spannend, denn wir müssen ja, das sage ich jetzt wieder als Vorstandsmitglied, wir müssen laut unseren Statuten eine Wahl durchführen. Und das können wir aber ja logischerweise nicht analog. Und auch da hat uns die Corona-Pandemie ja gezeigt, auf einmal, was früher undenkbar war, auf einmal ist so etwas auch digital möglich. Und da weiß ich, da bist du ja am Vorbereiten dieser Neuwahl des Vorstandes. Da können dann aber, glaube ich, nur Mitglieder zugucken, oder? Wie kannst du uns das nochmal erklären, wie das funktioniert?
Also Intercoiffeur ist ja nicht nur eine GmbH, also die GmbH ist so die geschäftsführende Einheit, aber der Kern der Intercoiffeur ist ein Verein. Und jeder Verein, das weiß jeder, der in einem Sportverein ist, hat jedes Jahr eine Mitgliederversammlung. Und da kommen alle Mitglieder zusammen und damit ist es auch eine geschlossene Veranstaltung. Und diese Mitglieder, also da wird ein Kassenbericht gemacht, da wird vorgestellt, was passiert ist, da wird vorgestellt, was passieren wird. Und bei Intercoiffeur ist es so, dass alle 4 Jahre der Vorstand auch komplett neu gewählt wird. So, das, was früher gab es, wäre das digital gar nicht erlaubt gewesen. Seit einem Jahr darf man solche Mitgliederversammlungen digital durchführen und es würde momentan ja auch gar nicht anders gehen. So, und deswegen ist das jetzt das zweite Mal, dass wir das Ganze digital machen. Und in dieser Mitgliederversammlung wird dann die Wahl des Vorstandes bekannt gegeben, weil die Wahl findet zurzeit statt. Es ist eine Briefwahl. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser abläuft wie in den USA. Aber ich bin da sehr optimistisch. Also mir hat die
Briefwahl in Amerika sehr gut gefallen. Also zumindest das Endergebnis, wenn ich das sagen darf. Da ist nichts falsch gelaufen.
Ich gehe nicht vom Ergebnis aus, sondern zu dem, was dort an Hickhack
naja, unglaublich ist.
Und das wird sicherlich bei uns viel besser ablaufen. Alle aktiven Mitglieder haben den Wahlzettel zubekommen. Da stehen dann alle Vorstandsmitglieder, die sich zur Wahl gestellt haben, drauf. Da kann man dann ankreuzen, ja, bin dafür, nein, bin dagegen. Oder wenn ich nicht ankreuze, dann ist es eine Enthaltung. So, die sind mittlerweile, sind schon über 100 schon im Büro wieder eingetroffen. Es ist auch notwendig, dass mindestens die Hälfte aller Intercoiffeur Deutschland Mitglieder wählen, weil sonst ist so eine Wahl auch nicht gültig. Die Auszählung erfolgt 3 Tage vorher vor der Generalversammlung unter Beaufsichtigung einer neutralen Person. Das wird aller Voraussicht nach ein Rechtsanwalt sein, den wir dafür rekrutieren und der das dann ganz überwacht, damit die Auszählung auch vernünftig läuft und damit gesichert ist. Aber jedes Intercoiffeur darf auch dann ins Büro kommen, sagt, ich will auch dabei sein, möchte mir das gerne anschauen, was da passiert.
Und du meinst bei der Auszählung?
Bei der Auszählung. Ja. Das ist eine offene Veranstaltung, da kann jeder dazukommen.
Mit dem gebührenden Abstand, mit medizinischen Masken und so weiter.
Das ist ja mittlerweile selbstverständlich. Das ist ja mittlerweile.
Das ist auch wieder das neue Normal, ne?
Genau.
Ja, also genau.
Nicht mehr new, das ist normal.
Ja, total richtig. Du stehst auch auf diesem Zettel. Das finde ich übrigens nochmal ganz wichtig, den Hinweis, dass es gut, dass du das nochmal gesagt hast. Stimmt, es findet nicht an dem Tag die Wahl statt, sondern die Wahl findet jetzt statt, während wir gerade podcasten. Ne, jedes Mitglied hat diesen Brief bekommen und soll ihn wieder zurückschicken und soll wählen. Wenn es irgendein Intercoiffeur-Mitglied geben sollte, welches jetzt diesen Podcast hört und sagt, ich habe gar keine Wahlunterlagen bekommen, dann bitte sofort in Frankfurt im Büro anrufen, ne, damit das alles funktioniert. Und da sind 10 Personen auf diesem Zettel.
Ja.
Und der Vorstand wird aus 10 Personen bestehen. Also das heißt, eine Abwahl ist da ja irgendwie nicht wirklich möglich.
Also sie wäre möglich, wenn jetzt ganz viele bei einer Person Nein ankreuzen.
Ach so.
Dann wird's zumindest mal schwierig. Da muss ich
okay. Schauen,
wie das dann weitergeht. Aber grundsätzlich, es könnte sich jedes Intercoiffeur-Mitglied melden, sagen, ich möchte mich für den Vorstand aufstellen oder auch vorgeschlagen werden. Es gehen ja zwei langjährige Vorstandsmitglieder raus und 2 neue haben sich jetzt beworben. Es ist wie immer so ein bisschen das weinende Auge, wenn man 2 aus dieser tollen Vorstandsgemeinschaft verliert. Das ist der traurige Teil, aber wir sind auch ganz gespannt auf die Neuen und die machen also, ja, wir freuen uns eigentlich auch auf die Neuen.
Ja, klar, die machen auch total motivierten Eindruck. Du stehst übrigens auch auf dem Zettel.
Ich stehe auch auf dem Zettel.
Genau, du stellst dich ja zum ersten Mal einer Neuwahl, ne?
Zum zweiten Mal? 2017 in Berlin, da war unser erstes Festival.
Und ja.
Da bin ich zum ersten Mal aufgestellt worden für den Vorstand. Und damals waren ja noch die persönlichen Wahlen durch Handheben oder bei Ja, Nein oder Enthaltung. Und das war die erste Wahl. Und da ging bei mir eine ganze Menge Hände hoch.
Ja, zum Glück, ne? So, und du hast ja, das würde mich wirklich interessieren, Udo, du hast ja die Intercoiffeur in deiner Funktion bei der Industrie sehr viele Jahre begleitet. Zum Teil auch wirklich intensiv begleitet. Aber jetzt hast du die Intercoiffeur vor 4 Jahren zum ersten Mal von innen kennengelernt. War das denn, was du da vorgefunden hast bei den Intercoiffeuren, mit dem, wie du dir es dir vorgestellt hast, war das ziemlich deckungsgleich oder hattest du eine ganz andere Erwartungshaltung und bist dann doch überrascht worden?
Jein, also vieles ist man, wenn man so lange mit Intercoiffeur schon zu tun hat, allerdings von außen, dann weiß man natürlich auch eine ganze Menge, was passiert. Was mich sehr, sehr überrascht hat, ist, wie toll der Vorstand zusammengearbeitet hat. Was da passiert ist, mit welchem Herzblut dort gearbeitet wird, mit welcher Professionalität, mit der, wie kontrovers diskutiert wird und wie toll man hinterher einen Konsens findet, sich auch durchaus mal fetzt bei einem Gesprächsrunde, aber danach wieder freundschaftlich zusammen ist. Und das hat mich, also ganz ehrlich, das habe ich mir in dieser Ausprägung oder in dieser Schönheit, wie es war, nicht vorgestellt. Und das Nächste, was auch für mich, ja, erstmal, wo ich sehr, sehr positiv überrascht bin, generell, wenn man in diesem Verein drin ist, dann gewinnt man immer mehr Liebe für die Institution oder für Intercoiffeur. Man geht immer mehr rein, man lernt immer mehr Menschen dort. Ich kannte ja vorher auch schon viel, aber man lernt immer mehr kennen und man merkt einfach, was für eine kräftige Vereinigung das ist, mit was für tollen Menschen, die zum großen Teil ja richtig freundschaftlich verbunden sind. Also die Ausprägung dessen, was ich da erlebt habe, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht.
Also vielen Dank. Das Lob nehme ich jetzt mal als Intercoiffeur-Mitglied an und auch als Vorstandsmitglied. Denn du hast es gerade eben selber gesagt. Ich glaube, dass das Wichtige bei dieser Vorstandsarbeit ist auch ein Stück weit Professionalität. Weil ich finde, es gehört zur Professionalität dazu, dass man auch seine Meinung sagt, dass man auch mal kontrovers diskutiert, dass man auch mal nicht den Anspruch hat, wir 10 fassen uns zum Schluss alle an die Hände und haben uns lieb, weil wir alles ganz toll finden, sondern man muss auch damit leben, dass es bei Entscheidungen auch mal Gewinner und Verlierer gibt und dann gehört man vielleicht auch mal zu den Verlierern. Aber nichtsdestotrotz kann man das immer gut trennen zwischen den persönlichen Beziehungen, die man hat. Und dadurch fällt es dann doch immer wieder sehr leicht, trotzdem abends dann gemeinsam essen zu gehen, wenn es denn erlaubt ist und wenn ein Restaurant geöffnet hat. So, ne?
Ja, und das ist das, was mich sehr, sehr begeistert hat, also dieses kontroverse Diskutieren. Und was auch noch dazu kommt, das ist jetzt also jetzt mal spezialisiert auf den Vorstand, die Expertise der einzelnen Leute, die da drin sind. Das ist eine tolle Sache, wie sich dort ergänzt wird, wie dort gedacht wird, wie kreativ gedacht wird. Manchmal natürlich schießt man auch, das ist klar, übers Ziel hinaus, aber dann gibt es auch jemanden, der einen dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Dann kann es mal passieren, dass man in eine Richtung läuft, wo dann jemand kommt und sagt, hallo, passt das denn überhaupt zu unseren Werten?
Echt? Solche Frage gab's?
Und dann wird man wieder so ein bisschen auch mal wieder auf den Boden zurückgeholt und man sagt, ja sicher, das müssen wir vielleicht auch unter diesem Aspekt nochmal bedenken. Und
damit uns nicht das passiert, was der Kanzlerin passiert ist. Geht das überhaupt mit den Osterruhetagen? Das sollte man dann intern vielleicht vorher klären, bevor es dann...
Ja, also das haben wir bisher, glaube ich, ganz gut gemacht, dass man nicht solche Entscheidungen, die man hin und her wirft. Also ich glaube, das, was in den letzten Jahren passiert ist, das waren sehr, sehr viele gute Entscheidungen dabei, die auch Nutzen für Mitglieder stiften und die auch vernünftig.
Und da fällt mir jetzt gerade ein, Udo, es hat auch von uns keiner irgendwie aus einer Vorstandssitzung getwittert. Irgendwelche Internas. Auch das haben wir in der Politik ja ganz gern, dass da schnell Internas mal rausgehauen werden, bevor die Pressekonferenz überhaupt losgeht. Auch da sind wir ja ziemlich diszipliniert gewesen. Also das alles, was du gesagt hast, klingt jetzt natürlich ein bisschen wie so Eigenlob, weil du bist im Vorstand, ich bin im Vorstand. Das klingt dann so, wir hauen uns jetzt hier gegenseitig auf die Schulter. Aber ich wusste nicht, was du auf meine Frage antwortest. Und deswegen natürlich vielen Dank für diese Einschätzung. Und ja, ich teile das natürlich mit dem weinenden und dem lachenden Auge. Denn einer dieser beiden Personen, die sich ja nicht mehr zur Wahl stellt, das bin ja ich. Und ja, ich freue mich, dass wir zwei wertvolle Mitglieder gefunden haben, die auch in den Vorstand wollen. Und was mich besonders freut, weil ich habe ja die ganzen Diskussionen natürlich auch begleitet und gut mitbekommen, dass am Ende des zwei Frauen sind, die sich auch zur Wahl stellen. Und ich weiß, dass wir im Vorstand auf der einen Seite immer gesagt haben, wenn wir irgendwie ein Manko haben, dann ist es, dass in dem festen Vorstand eigentlich nur Männer bisher waren. Ne, es gibt adaptierend ja auch die eine oder andere Frau, aber im festen Vorstand waren es bisher nur Männer und das in unserem Job, das geht eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesagt, wir wehren uns irgendwie gegen diesen Gedanken der Quotenfrau und dass man jetzt nur jemanden nimmt, nur weil es eine weibliche Person ist. Und dass sich das so gut in den letzten Wochen dass das so gut nachher auf Ziellinie kam, dass es zwei Personen waren, die inhaltlich stark sind, die diesem Vorstand auch neue Gedanken geben können, auch mit ihren Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Und es sind sogar auch noch zwei Frauen. Das ist natürlich geradezu perfekt.
Ja, also wir haben immer gesagt, es wäre schon schön, wir würden mehr Frauen im Vorstand haben, um jetzt ohne auf Quoten da zu gehen. Das wäre schon toll, dass das passiert, aber wir wussten natürlich nicht, wer wird sich bewerben. Und es war jetzt wirklich toll, dass sich zwei Frauen beworben haben, die, glaube ich, auch eine tolle Erfahrung mitbringen und auch aus Bereichen kommen, die uns sicherlich noch mal kreativ befruchten werden. Und mir gefällt das besonders gut, weil Frauen denken manchmal im positiven Sinne etwas anders. Und ich kann mir vorstellen, dass dort nochmal sehr, sehr gute, konstruktive Diskussionen aufkommen werden. Und ich bin immer ein Freund von kontroversen Diskussionen, weil meistens ist der Weg, der da daraus erfolgt oder das, was man daraus entscheidet, oftmals besser, als wenn man sehr einseitig ist.
Ja, das ehrlich gesagt, das bedauere ich auch, dass ich das nicht miterleben werde. Ich habe schon überlegt, ob ich dann... Nein, vergiss es.
Vielleicht würdest du mal doch mal jetzt nicht direkt in der Vorstandssitzung das dann mehr mitkriegen, aber ich hatte dich ja schon mal angesprochen, wir haben ja auch so bestimmte Workshops, wo wir Dinge auch mal vorbereiten, wo wir sagen, das wird jetzt für Leipzig, wenn wir unser großes Intercore-Festival, wenn es denn dieses Jahr stattfinden sollte, machen werden, wo ich natürlich ganz gerne, weil du dich da so toll mitgearbeitet hast bisher, wo ich dich dann gerne mal anspreche, ob du weiterhin dabei bleiben wirst. Und da kann es natürlich sein, dass du auch mal dann miterlebst, vielleicht ist dann die ein oder andere von den beiden auch mal dabei und ist mit in dieser Workshop-Gruppe.
Ja, genau. Gut, wir werden ja natürlich sehen, wie sich das Jahr noch entwickelt. Das kann man natürlich jetzt Ende März, Anfang April schlecht sagen. Wann ist das Festival theoretisch geplant für die Intercoiffeure? September, Oktober?
25. bis 27. September in Leipzig.
Klingt so, als ob es vielleicht doch gehen könnte oder vielleicht auch nicht. Es ist halt ganz schwer. Es ist halt ganz schwer vorauszusagen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich im Vorstand war. Weißt du das zufällig? Hast du da was recherchieren können? Also ich bin in so etwas ganz schlecht. Ich weiß, dass Klaus-Peter Ochs Präsident war und der ist im Jahr 2000 ja Weltpräsident geworden und davor war er Deutschlandpräsident. Also irgendwie bin ich seit 1900, irgendwann in den 90ern dann dazugekommen und ja, das war für mich natürlich eine unglaublich bereichernde Zeit. Und das habe ich über zwei Jahrzehnte ja auch wahnsinnig gern gemacht. Und ich habe aber so vor ein, zwei Jahren schon festgestellt, weil auch dieser Vorstand natürlich wahnsinnig aktiv ist und unglaublich viel macht, dass ich mich nicht bei jeder E-Mail gefreut habe, wenn ich sie bekommen habe. Was wirklich, seitdem die E-Mail erfunden worden ist, bin ich ja im Intercoiffeure-Vorstand, was früher nie der Fall war. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, oh, es ist mir jetzt manchmal auch ein bisschen too much und es ist mir jetzt auch ein bisschen zu viel. Und ja, und dann dachte ich, wie ich es manchmal in meinem Leben denke, an Björn Borg oder an ABBA oder an die Beatles oder an sonst irgendwelche Bands oder Sportler, die es geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer, die Gründe sind ja völlig unterschiedlich, abzutreten, wenn sie eigentlich vielleicht noch Impulse setzen können. ich finde es immer ganz traurig, wenn man irgendwo woanders sieht, dass Menschen, also wie heißt das immer, die am Stuhl kleben, ne, und irgendwie schon alle genervt sind von dieser Person. Und wann hört denn diese Person endlich, wann geht sie denn mal? So, das war für mich immer so das Schlimmste, wenn ich sage, wenn das passiert, dass alle sagen, ein Glück, endlich ist der. Also ich glaube, einige im Vorstand werden das bei einigen Diskussionen jetzt schon sagen. Aber ich hoffe insgesamt, und da vertraue ich auch drauf, dass man sagt, insgesamt, naja, die guten Tage haben trotzdem doch überwogen und eigentlich war es ganz schön. Aber deswegen war es, habe ich zu meiner Frau irgendwie schon vor einem knappen Jahr gesagt, ich glaube, wenn irgendwann diese Neuwahlen wieder stattfinden, ich glaube, für mich ist es jetzt auch mal gut, über 2 Jahrzehnte reicht jetzt auch und ich möchte definitiv nicht im Streit gehen und ich möchte definitiv nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, dass das irgendwie ein Problem ergibt, und viel besser ist es natürlich, wenn dann neue Impulse in den Vorstand kommen. Und das war so mein Impuls zu sagen, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt zurück, was natürlich nichts mit meiner Interco-Firmenmitgliedschaft zu tun hat. Das bin ich natürlich weiterhin und auch mit voller Überzeugung.
Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du jetzt in dem Vorstand wirklich warst, wie viele Jahre. Also ich sag mal, wenn wir jetzt in einem Unternehmen wären, dann wärst du wahrscheinlich im Anlagevermögen. Aber das heißt allerdings auch noch lange nicht abgeschrieben. Also von der Warte her sicherlich ist es, also für mich ist es sehr, wird es ein bisschen neu, weil die Zeit, die ich Intercoiffeur kenne, und die Zeit, in der ich mit Intercoiffeur ja auch von außen zu tun hatte, war immer eine Person dabei, die hieß Lars Nikolaisen. Also ich konnte mir das gar nicht, für mich war Intercoiffeur und Lars Nikolaisen unglaublich eng beieinander. Und deswegen wird es, bist du ja nach wie vor Intercoiffeur, Gott sei Dank. Aber es wird zumindest mal eine Umstellung auch sein im Vorstand. Also das sehe ich. Du hast gerade gesagt, vielleicht sagen einige schön, andere sagen, also ich habe dich ja jetzt die letzten 4 Jahre erlebt. Und jetzt mal das Schwierigere, du bist nicht immer einfach. Du bist in vielen Dingen auch schon schwierig, aber im Sinne von anspruchsvoll. Also du denkst manchmal ganz anders, siehst etwas von einer völlig anderen Perspektive und überrascht damit natürlich dann häufig, wo man sich vielleicht auch mal so richtig irgendwo reingeredet hat und dann kommt plötzlich von der Seite eine Grätsche, wie man im Fußball sagt. Ja. Und verdammt nochmal, an dieser Grätsche ist immer was dran. Das ist das Schlimme.
Das heißt, man kann es nicht einfach wegbügeln.
Man kann das nicht wegbügeln. Man muss sich damit auch auseinandersetzen und das ist aber auch das Gute. Weil es ist eine andere Perspektive und es ist eine Diskussion, die dadurch aufkommt. Und wenn alle immer die gleiche Meinung haben, ja gut, dann müssen nicht viele Leute zusammensitzen. Dann geht das nur in eine Richtung, nämlich gerade dem, der das gerade gesagt hat. Und hier ist es halt anders. Hier wurde dann diskutiert und hier sind neue Wege gefunden worden, kreative Wege gefunden worden. Manchmal ist man auch nicht drauf eingegangen und hat gesagt, nee, wir machen es trotzdem. Aber war aus meiner Sicht immer eine sehr fruchtbare Diskussion, die sich entwickelt hat. Und das ist etwas, was ich in Zukunft ein bisschen bedauere, dass du da einfach fehlst, weil von deiner Denkstruktur du manchmal ganz andere Ansichten hereingebracht hast.
Ja, ich weiß, woher das kommt. Ich glaube, auf der einen Seite würde ich für mich jetzt in Anspruch nehmen, schon relativ modern zu denken. Aber auf der anderen Seite, geprägt durch meine Eltern und durch die Historie, ich bin jetzt seit 1984 in diesem Business und seit 1984 mit Intercoiffeur auch zusammen. Dadurch habe ich natürlich auch eine ganz andere Generation noch kennenlernen dürfen, wo es um Werte und Moral ging und um ganz andere Dinge als das, was wir heute manchmal besprechen. Und ich finde, der spannende Konflikt ist halt auf der einen Seite, nur weil irgendetwas Tradition ist oder nur weil etwas vor 20, 30, 40 Jahren mal von schlauen Leuten als richtig empfunden ist, so muss das ja noch nicht lange für diese Zeit gelten. Das heißt, wir brauchen immer auch die Möglichkeit, traditionelle Dinge zu überdenken und eventuell sogar auch mal über Bord zu werfen. Aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass alles, was in der Vergangenheit war, egal ist. Hauptsache, wir leben jetzt im Heute und möglichst auch im Morgen, weil dann verlieren wir unsere Seele. Dann verlieren wir das, was uns vereinigt. Und dieser Konflikt, der herrscht in meinem Herzen, in meinem Interkopfer Herzen schon seit Jahrzehnten, weil manchmal denke ich, mein Gott, ist doch scheißegal, was früher war. Hauptsache, komm, wir gehen nach vorne und ne, alles, was gestern war, ist Geschichte, ist egal. Dann würde es mir manchmal viel leichter gehen, Entscheidungen zu treffen bei Interkoffer. Oder wenn ich so ein totaler Traditionalist wäre, der alles Moderne ablehnt und sagt, nee, wir müssen unbedingt so bleiben, wie es die Gründungsväter 1923 gesagt haben. Wenn ich so ticken würde, dann würde es mir auch relativ einfach fallen, weil dann würde ich immer nur diese eine Seite sehen. Aber ich verkörper in mir, so glaube ich, wirklich beides und ich finde beides auch gleich wichtig. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das ist richtig, aber wer nicht an den Traditionen festhält, der wird auch beliebig. Und hier immer diese Gratwanderung zu gehen, wo öffnet man sich, wo geht man auch mal bewusst nicht alles, was möglich ist, macht man dann auch, wo geht man bewusst auch mal wieder einen Weg, einen Schritt zurück. Ich hoffe und denke, das war das, was mich in den letzten Jahren als Vorstandsmitglied immer getrieben hat, da möglichst diese Mitte zu finden. Und natürlich werde ich dann manchmal wahnsinnig mit Vorstandsmitgliedern, die mehr oder weniger nur noch im Morgen leben oder andere, die sagen, nö, das haben wir so noch nie gemacht, das sollten wir auch nicht machen, sondern irgendwo immer dazwischen zu sein. Das war immer so mein Bestreben. Und das, Udo, wünsche ich dir und den neuen Vorstand natürlich, dass ihr diese Diskussionskultur und diesen Blickwinkel auch ein Stück weit bewahrt.
Ja, also ich hoffe, dass wir das auch bewahren werden, weil du hast absolut recht. Ich muss mich mit neuen Dingen auseinandersetzen, ich muss auch mal neue Wege gehen, ich muss mal was riskieren, ich muss auch mal Fehler machen, das gehört dazu und man muss auch mal vielleicht ein bisschen Blödsinn machen dabei, aber natürlich auch gute Dinge dazu nehmen, ganz neue Dinge dazu nehmen. Wir haben ja schon mal heute gehabt New und Bad Normal. Aber eins darf man nie verlieren, das, was du gesagt hast, die Seele. Ich kann die Blätter anmalen am Baum, aber die Wurzeln darf ich nicht rausrupfen, weil wenn die Wurzeln raus sind, dann lebt der Baum nicht mehr. Und die Seele, das ist das Entscheidende bei Interkoffer. Und auch das ist etwas, was ich persönlich jetzt sehr geschätzt oder zu schätzen gelernt habe, wie viel Seele in der Interkoffer ist und welche Werte dort sind. Und du warst ja selber dabei, die Werte für Deutschland nochmal deutlich zu machen, nochmal auf den generellen Werten der Interkoffer aufzusetzen, also Inspiration, Anspruch und Gemeinschaft. Und es ist ganz wichtig, dass diese Werte gelebt werden, weil das ist die Wurzel, das ist der Kern, das ist, wie du so schön gesagt hast, die Seele. Und die Dinge, die dann daraus passieren, die müssen auch diesen Traditionen folgen. Und das heißt nicht, dass man deswegen an den Traditionen hängt. Das nicht, sondern dass man wirklich die neuen Wege, ganz auch mal kreative Wege geht, aber die Seele dabei nicht verliert.
Genau, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr philosophisch zum Schluss in unserem Gespräch. Ja, aber das ist ja auch etwas, was mich immer so bewegt hat, ist unser Kern, Inspiration, gemeinschaftlich, anspruchsvoll. Dass man, wie soll ich sagen, du kannst jede Begrifflichkeit auch bis ins Unendliche dehnen. Und dann sind die Werte auch nicht mehr viel wert. Also das heißt, das ist so eine Diskussion, da weiß ich, da bin ich dann aber auch ganz anstrengend gewesen. Aber dass man sagt, lasst uns bitte auf unsere drei Werte konzentrieren. Und lasst uns bitte jetzt nicht, wenn wir irgendwie eine ganz wilde neue Idee haben, dass man sagt, naja, irgendwie für irgendjemand ist das schon inspirierend. Und wenn man bedenkt, was die anderen machen, dann ist das ja mal ganz schön anspruchsvoll, was wir da machen. Weißt du, das kannst du dann immer so drehen und wenden, dass du sagst, ja, aber dann verlierst du dich irgendwo. Was aber genauso richtig ist, ich weiß gar nicht, das war ja noch mit deinem Vorgänger Herbert Kötter, als wir die Werte festgelegt haben. Du warst 2017, das heißt, es muss also 2015, 2016 gewesen sein. Das ist jetzt auch schon wieder 5, 6 Jahre her. Es ist natürlich auch legitim, dass man sagt, jetzt durch diese Pandemie und durch eine ganz neue Situation in der Branche gibt es vielleicht in der Zukunft den Zeitpunkt X, wo man sagt, ist dieser Weg, den wir da 2015, 2016 beschlossen haben, ist das auch der Weg, den wir in den nächsten Jahren weitergehen wollen? Da kann man nachher ein Ja hintermachen oder vielleicht auch ein Nein. Aber ich finde mal, solange man aber gesagt hat, pass auf, das sind jetzt unsere Werte, finde ich, sollte man die halt möglichst sauber auch gehen. Und da bin ich übrigens, ob das jetzt unser Präsident ist, Markus Herrmann, und alle Vorstandsmitglieder, da bin ich auch überhaupt gar kein, also da habe ich gar keine Sorgen, dass es nicht auch so gelebt wird.
Also ich meine, der ganze Vorstand ist ja von diesen Werten infiziert, wenn man so will. Das wird ja gelebt. Man muss halt auch immer wieder sich daran erinnern, auch den Blickwinkel da nicht verlieren. Werte sind auch etwas Emotionales, was dahinter liegt. Hat was mit Gefühl zu tun. Und du hast recht, man kann jeden dieser Begriffe ins Unendliche dehnen, aber man verliert irgendwann das Gefühl dann dafür. Und dann merkt man schon, jetzt ist es vielleicht doch etwas weit gedehnt. Ja, wie weit die Werte, also die werden wir sicherlich noch lange leben, glaube ich, weil sie auch grundlegend sind und Intercorps für auszeichnen. Was man natürlich immer wieder machen muss, vielleicht auch mal unter diesen neuen Werten auch neue Wege gehen. Das kann passieren. Wir haben bestimmte Sachen mal ausgeschlossen. Vielleicht muss man von diesen ausgeschlossenen Dingen etwas wieder zurückholen, aber unter die Werte der Interkurve stellen.
Udo, das war jetzt im ersten Teil hoffentlich interessant für alle Friseure, die hier zugehört haben. Der zweite Teil war dann doch sehr Interkurve-intern. Ich hoffe, dass alle mithörenden Interkurve-Mitglieder das mit großem Interesse gehört haben. Alle anderen, die denken vielleicht, oh Gott, was ist das denn für ein Verein eventuell? Aber vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Person, die das jetzt gehört hat, die sich mit Interkurve bisher gar nicht beschäftigt hat und sagt, mein Gott, worüber sich Lars und Udo da Gedanken machen. Und anscheinend ja nicht nur die beiden, sondern auch der gesamte Vorstand und große Teile der Mitglieder. Das wäre ja auch etwas vielleicht für mich. Also wenn man Interesse hat für Interkurve, dann sollte man unsere Seite besuchen, intercoiffeur.de. Packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und dann kann man auch mit dir und dem Büro in Kontakt treten.
Ja, unbedingt. Und wer da gerne sagt, ich möchte ein bisschen mehr wissen über Intercoiffeur, was sind die denn nun wirklich, wie ticken die? Also man kann uns jederzeit kennenlernen auf dieser Friseur-Digital-Convention, da sind nämlich die Intercoiffeure da. Ansonsten einfach mal mit Intercoiffeur in Verbindung setzen. Wir werden dann sicherlich Wege finden, um jedem Intercoiffeur zugänglich zu machen, dass er vielleicht mal auf ein regionales Meeting kommt und dort die Menschen einfach mal kennenlernt. Aber Lars, wir waren eben sehr philosophisch, wenn es um Intercoiffeur geht.
Ja.
Aber ehrlich, es gilt doch für jedes Unternehmen, sind doch die Dinge die gleichen. Ein Unternehmen hat auch Werte, mit denen sie lebt. Und ich meine, ich habe ja noch eine zweite Sache. Ich bin ja Berater auch für Friseurgeschäfte und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass auch die Geschäfte, mit denen ich zu tun habe, Werte haben. Und das, was wir eben so schön philosophiert haben, das gilt jetzt für Intercoiffeur. Aber ich kann das genauso übertragen in jedes Geschäft, in jedes Friseurgeschäft. Ich kann es in die Politik übertragen, vielleicht sollten die es mal wieder. Und ich kann es in jede Institution übertragen, weil nur dann hat etwas Stabilität und hat etwas eine Grundlage, auf der man aufbauen kann.
Ja, absolut. Ich glaube, dass das eine große Schwäche in unserer Branche ist, dass es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum sich jemand selbstständig macht, einen Salon eröffnet, Mitarbeiter einstellt und. Und ich glaube, dass da immer sehr viel Herzblut und sehr viel Menschlichkeit dabei ist. Aber am Ende, wenn dann auch mal die ersten Probleme auftreten, fehlt es dann manchmal vielleicht auch an dieser professionellen Basis. Und das können definitiv Werte sein. Wer bin ich? Wofür stehe ich eigentlich? Ich kenne das für mich als Unternehmer ganz, ganz oft, dass man Entscheidungen fällen muss, sei es interne Personalentscheidungen, sei es aber auch extern mit Kunden, dass man sagt, okay, es gibt gute Gründe für diesen Weg und für jeden Weg. Und dann ist es für mich immer ganz einfach, meinen eigenen Kompass zu kennen und zu sagen, wofür stehen wir eigentlich? Und welche dieser Entscheidung, dieser möglichen Entscheidung passt am besten zu unserem Markenkern? Und der wird dann gewählt. Und das ist auch ein Thema. Ich darf ja für Wella auch Management-Vorträge halten. Und das ist eigentlich der am meisten immer nachgefragt wird. Ne, wenn es darum geht, wie hast du es geschafft mit deinem Unternehmen? Wie hast du diese Werte gefunden? Wie lebst du die? Wie kommunizierst du die zu Mitarbeitern und zu Kunden? Und wie beeinflussen die du so deinen Salonalltag? Da kann ich da natürlich dann ganz viel immer erzählen, weil das für mich ganz, 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 ja, also ganz wertvoll und ganz wichtig ist in meinem Tun als Unternehmer.
Du, das ist das Elementare unseres Lebens. Wir drücken damit unsere Persönlichkeit aus.
Genau.
Streng genommen ist es auch, sind Werte auch elementar für jeden Menschen selbst.
Richtig. Und was ganz wichtig ist bei Werten, die müssen auch zu dir passen, die müssen ehrlich sein. Ja. Also es gibt ja auch ganz, also das merke ich oft, dass ich gern Personen, dass ich Personen treffe, die dann von sich etwas behaupten, wo ich dann so denke, ja, so wärst du gern, aber so bist du ja gar nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel, also ich bin total sportlich, würde man sagen, naja, also warte mal, deine Frau läuft jeden Tag um die Alster und du schreibst einen Blog und sitzt vor deiner Tastatur. Also das passt jetzt nicht. Also da muss man dann auch ehrlich wieder mit sich sein und sagen, okay, es gibt Werte, die findet man vielleicht bei anderen ganz toll und die hätte man gern, aber wenn wir ehrlich sind, die bist du ja gar nicht. Also was macht dich wirklich aus? Wo ist deine echte Stärke? Wo musst du dich nicht verbiegen? Was ist, also wo bist du wirklich authentisch, sodass jeder dir das auch abnehmen kann? Und wenn man das gefunden hat, dann ist das, ich will nicht sagen einfach, aber das, also ich glaube, das ist fast das Schwerste, das für sich festzulegen und auch in den Spiegel zu gucken und sagen, mit diesen Werten bin ich auch zufrieden.
Ja, und auch den Mut zu haben, wie du eben gesagt hast, nein, diesen Wert hätte ich gerne oder das würde ich gerne machen, aber mal ehrlich, es passt nicht zu mir, also auch mal Dinge, bei einigen Dingen Nein sagen zu können.
Genau. Genau, zu wissen, wer man ist, weil dann wird vieles einfacher, weil dann weißt du genau, wann verliere ich mich und wann bleibe ich ganz bei mir. Und das ist persönlich, das ist das Unternehmen und das ist auch die Arbeit im Interkulturvorstand. Udo, vielen Dank für diesen Nummer-Deutlich-Talk. Ich habe mich sehr darauf gefreut und den empfand ich auch ganz, ganz toll. Und der hat sogar ja über Grenzen hinweg funktioniert. Du sitzt gerade in Österreich, das hat man gar nicht gehört.
Ich hoffe, ich habe ja auch nicht österreichisch gesprochen. Also
nein, genau, du hast dich da. Du hast
können. Also ich werde nach wie vor bei Deutsch bleiben.
Sehr gut. Ich habe zwei Fragen zum Schluss, Udo. Die eine ist, wir nehmen das Ganze wenige Tage vor Ostern auf, unser Gespräch. Politisch geht es gerade hoch her. Da rufen welche nach einem harten Lockdown. Andere sagen nein, auf gar keinen Fall. Deine seherischen Fähigkeiten. Die Woche nach Ostern, das ist ja nicht mehr lange hin, es sind ja nur noch wenige Tage, die Woche nach Ostern haben da Friseursalons in Deutschland geöffnet, ja oder nein?
Ach, jetzt, das ist immer so schwer, das eine ist Hoffnung oder
ja, was wir beide hoffen, ich glaube, da sind wir sofort identisch, das ist klar.
Ja, und dann ist ganz schwer, also ich glaube fast, dass wir noch mal 2 Wochen zuhaben werden.
Auch gleich nach Ostern?
Ich glaube, ja. Es wird ja vielleicht die Woche nach Ostern noch mal 1 oder 2 Wochen zu sein, in der Hoffnung, dass es dann so warm ist, dass vielleicht automatisch mal die Inzidenzzahlen fallen werden, dass man noch ein bisschen weiter ist in der Impfung, so wie das auch letztes Jahr war, Ende April, wird das dann wesentlich besser alles. Ich befürchte, dass das passieren wird. Ich wünsche, dass das nicht passiert. Ich wünsche, dass zumindest Friseure offen haben dürfen, weil dort alles eigentlich so hygienisch und so gut ist, dass im letzten Jahr nachgewiesenermaßen so gut wie keine Fälle aufgetreten sind bei den trotz vielen Besuchen, die stattfinden. Ich kann es nur hoffen und wünschen, aber ich befürchte schon, dass wir noch mal 2 Wochen einen sehr harten Lockdown erleben werden.
Und egal, ob wir im Lockdown sind oder nicht, dann hast du ja manchmal deinen, ich wollte sagen Walkman auf den Ohren, also deine Kopfhörer auf den Ohren. Wer kennt eigentlich noch Walkman? Fällt mir in dieser Sekunde ein. Also dein MP3-Player, dein iPhone, wie auch immer. Oder ich weiß, du fährst ja auch sehr viel mit dem Auto und dann lässt du dich höchstwahrscheinlich ab und an auch mal musikalisch berieseln. Ich weiß, du bist ein Liebhaber von Hörbüchern, das heißt, du hörst meistens eher Hörbücher, aber ab und zu gibt es ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Song, den du mal gerne mitpfeifst. Und du weißt, es gibt eine Nummer deutlich Playlist und viele meiner Gäste dürfen einen Song dazu packen auf diese Playlist und du bist in diesem Monat dieser Gast. Udo, welchen Song dürfen wir denn auf die Playlist stellen?
Also wenn ich den jetzt nenne, den ich haben will, dann weiß man gleich, wie alt ich bin. Aber trotz allem, ich weiß nicht, ob er drauf ist. Falls er nicht drauf ist, habe ich noch einen anderen in petto. Aber San Francisco von Scott McKenzie.
Ist nicht drauf. Ah, if you go into San Francisco. Ja, der ist großartig. Der ist großartig, der Song. Habe ich irgendwie mal gehört, das könnte ich jetzt aber auch gefährliches Halbwechseln, Halbwissen, das könnte ich jetzt auch verwechseln, das wollte ich sagen, dass dieser Scott McKenzie nie in San Francisco war. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Egal. Aber warst du denn schon in San Francisco?
Ich war schon zweimal in San Francisco und ich finde es, ja, ist eine faszinierende Stadt.
Und bist du auch wegen des Songs dann dahin?
Nee. Nein, weil ich schon viel von San Francisco gehört hatte und da war ich einfach neugierig, wie die Stadt ist. Na klar, der Song spielt dann automatisch einem im Kopf ab, wenn man da auf die Golden Gate Bridge schaut. Und
ja, geil.
Aber es gibt eine ganz nette Geschichte. Es gibt im Mainzer Raum einen Sänger, Mr. Flower Power heißt er. Und Mr. Flower Power spielt auf allen Weinfesten. Und er spielt immer so 60er.
Als es sie noch gab, damals.
Als es sie noch gab. Momentan hat er Pause. Und dann findet man solche Feste wie Ingelheim, Bodenheim, Jugendheim. Und plötzlich stand dort Sydney und San Francisco. Und dann habe ich gesagt, ist aber merkwürdig, dein Tourneeplan. Sagte er, ja, da bin ich auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ach, jetzt mal wirklich, war wirklich.
Ja, ja. Cool. Und er erzählt, dass er auf dem Kreuzfahrtschiff, da macht er jeden Abend Musik. Und dann ist er unter der Golden Gate durchgefahren und er hat dann San Francisco dabei gespielt und er sagt, er konnte das Lied nicht zu Ende spielen, ihm sind die Tränen gelaufen.
Er war von sich selber ganz ergriffen. Ja. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in New York war. Also meine Eltern, ganz große Frank Sinatra-Fans. Ich durfte ja auch zweimal zu einem Frank Sinatra-Konzert. Ne? Das ist natürlich auch toll, haben meine Eltern mich damals mitgenommen. Und dann, klar, New York, ne? Das war bei uns zu Hause, ging es rauf und runter. Dann irgendwann, ich glaube, da war ich Kind oder Jugendlicher, bin mir nicht ganz sicher, Udo Jürgens mit, ich war noch niemals in New York. Und irgendwie hat mich diese Stadt dann immer fasziniert, auch aufgrund der Musik, also auch von Frank Sinatra. Und als ich dann das erste Mal, auch übrigens über Interkopfhör, damals mit Günther Ammann, 1988 zum ersten Mal nach New York kam. Ey, das war für mich, also ich konnte nicht schlafen in der Nacht. Ich war so aufgeregt, dass ich jetzt in dieser Stadt war und am Times Square und das mir alles angeguckt habe. Das war ganz großartig. Und das verbinde ich dann auch immer noch mit den Songs. Und als letzte Geschichte und als meine Frau, unser Sohn und ich, das erste Mal wir zu dritt nach New York sind. Ja, war Sommer, war tierisch heiß. Und wir sind im Central Park. Und da sitzt, da liegt ein Pärchen irgendwie ein bisschen weiter weg, auch auf so einer Decke. Und aus dem Radio, Ghetto Blaster, den sie mit hatten, war Alicia Keys State of Mind. Also auch dieses Liebeslied für New York. Und seitdem für uns drei, für meine Frau, für meinen Sohn und für mich, Gänsehaut, wenn ich Alicia Keys höre, weil wir immer wieder an diesen Moment denken. Also es gibt solche Städte, will ich damit nur sagen, ne? Wo man auch musikalisch ganz viel verbindet.
Da hat man dann sofort diese Assoziation.
Ja.
Du, ich war, aber das ist jetzt ganz kurz noch zum Ende, ich war im Central Park joggen.
Und das ich auch mal.
Gegen Abend. Ich und dann nicht. Läuft man, wenn man dann jetzt wieder Richtung der Manhattan läuft, und dann ist da eine Unterführung, das war so ein runder Bogen noch, Abendsonne. Und dann stand dort ein Schwarzer und hat Saxophon gespielt.
Ja, ja.
Jetzt, wo ich das erzähle, Gänsehaut. Das war wie im Film, wie im Kino. Ich habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin da dann sofort langsamer gelaufen. Es war ein Traum. In der Abendsonne dieser Schwarze, der Saxophon gespielt hat.
Ich glaube sogar, dass ich diese Unterführung kenne, weil da ganz oft Musik gespielt wird, weil das so einen geilen Hall hat.
Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist mega, ne? Ach ja, wann können wir mal wieder reisen?
Das sind so Momente im Leben. Du, ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass man dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, dann doch mal etwas unproblematischer vielleicht auch mal wieder reisen kann.
Und das wäre toll. Ich habe dieses Jahr für mich im Kopf schon abgehakt, aber ich möchte, dass du recht behältst.
Ich auch.
Udo, vielen Dank für deine Zeit. Dir und allen Organisatoren der Digital Convention natürlich viel Erfolg. Und wenn es denn möglich ist und wenn wir reisen dürfen, freue ich mich, dich dann leibhaftig nochmal Ende April zu sehen. Denn da, also wenn ich schon in Anführungsstrichen nicht mehr zur Wahl stehe und die neuen Mitglieder in den Vorstand gewählt werden, dann möchte ich, wenn es geht, irgendwie vor Ort sein. Wir sind gespannt, ob die Pandemie das zulässt.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns tatsächlich Ende April live, Auge in Auge und nicht nur am Bildschirm sehen werden. Also vielen Dank, Lars, dass ich dabei sein darf heute.
Gerne, Udo. Liebe Grüße. Tschüss.
Ciao.
Lasst uns jetzt in die Welt der Podcasts einmal gemeinsam blicken und ich möchte euch dabei zwei Podcast-Formate vorstellen. Es hat beides nichts mit Friseuren zu tun, ist aber dennoch unglaublich spannend. Der eine Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte, heißt Im Gespräch mit Philipp Banse. Und wenn jetzt der ein oder andere überlegt, Philipp Banse, wer war denn nochmal Philipp Banse? Genau, das ist einer der beiden Moderatoren vom Lage der Nation Podcast, ein Politik-Podcast, den ich schon von Anfang an all meinen Hörerinnen und Hörern ans Herz gelegen habe. Und Philipp Banse ist Journalist und hat auch einen eigenen Podcast, wo er sich Gäste einlädt und mit denen ungefähr eine Stunde immer über ein Thema diskutiert und versucht, einem Thema so ein bisschen, ein Thema besser zu durchleuchten. Es gibt von diesem Podcast schon relativ viele Folgen. Ich habe sie nicht alle gehört, aber ich höre sie immer mal wieder ganz gerne. Und Ende März ist eine unglaublich, wie ich finde, unglaublich spannende Folge erschienen, die Folge 96. Und die hat den Titel »Warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen?« Und was hat das Ganze auch noch mit Religion zu tun? Philipp Banse hat als Gast Rainer Sachse eingeladen. Das ist ein Psychologe und hat mit ihm eine Stunde lang über unterschiedliche Menschentypen gesprochen und warum Menschen gewissen Verschwörungstheorien auf den Leim gehen. Und ich empfand diesen Podcast so unglaublich stark. Ich habe ihn typisch, das ist für mich sehr typisch, beim Hundespaziergang gehört. Und normalerweise ist das so, ist der Hundespaziergang vorbei, dann mache ich halt auch den Podcast aus. Und wenn ich ein paar Stunden später wieder mit den Hunden gehe, dann höre ich halt weiter. Und in diesem Fall war das aber so, dass ich zwar mit den Hunden schon wieder zu Hause war, aber einfach die Kopfhörer nicht abgenommen habe und mich zu Hause hingesetzt habe und einfach weitergehört habe, weil ich dieses Gespräch so spannend fand. Und damit ihr ungefähr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie dieser Podcast klingt, habe ich jetzt hier mal knapp 3 Minuten für euch mitgeschnitten. Die Tonqualität ist jetzt nicht ganz so berauschend, aber da werden 2 Fragen besprochen und vielleicht ist das ja was für euch. Vielleicht findet ihr es ja auch ganz spannend. Hört einfach mal rein.
Was sind denn neben diesen Stilen, die man so aus seiner Biografie mitbringt, andere Kriterien und andere Voraussetzungen, die das Entstehen von solchen Selbsttäuschungen bei Leuten begünstigen?
Naja, einen Faktor hatten Sie ja schon genannt. Na, wir nennen das Ambiguitätstoleranz. Also sind Sie in der Lage, widersprüchliche Informationen auszuhalten oder mit Widersprüchen zu leben? Und ich glaube, ein Grund, warum das auch zunehmend mit den Verschwörungstheorien ist, dass unsere Gesellschaft natürlich immer komplizierter wird, immer schwerer durchschaubar, immer schwerer kontrollierbar, dass die Komplexität eigentlich nur noch schwer bewältigbar ist. Und das heißt, sie haben so viele Ambiguitäten, so viele Unklarheiten, so viele offene Fragen, so viele Konflikte, dass das bedrohlich wirkt. Und wenn Sie das bedrohend finden, dann brauchen Sie irgendetwas, um diese Bedrohung zu kompensieren. Und dann hilft es natürlich, irgendwas zu glauben, das Ihnen Klarheit und Sicherheit vermittelt. Wo Sie sagen, okay, ich durchblicke das, es gibt einen Deep State, der ist für alles verantwortlich. Und dann haben Sie im Grunde eine Erklärung für viele Dinge in der Gesellschaft. Und Sie müssen sich klar machen, immer wenn man Erklärungen hat, beruhigt das die Psyche. Das heißt, dass da denken Sie, okay, ich weiß jetzt Bescheid. Und Erklärung erzeugt eine Illusion von Kontrolle. Also wenn Sie denken, Sie verstehen etwas, dann glauben Sie auch, Sie könnten das kontrollieren. Das ist illusionär, das können Sie überhaupt nicht. Aber psychologisch weiß man, dass das ein Effekt ist. Immer wenn Sie denken, Sie verstehen etwas, haben Sie die Illusion von Kontrolle. Und das bleibt enorm.
Ja, ich verstehe die biografischen und psychologischen Vorteile so eines geschlossenen Bildes, Weltbildes, ja, wo möglichst wenig Fragen offen sind. Gleichzeitig geht das doch aber einher damit, dass man ganz große Teile der Wirklichkeit einfach ausblendet und wenn man damit konfrontiert wird, sie einfach bestreitet. Also man wird die Widersprüche ja nicht los, man geht nur anders mit ihnen um, oder?
Das ist so. Also es gibt verschiedene Strategien, wir nennen das defensive Strategien, weil die Realität natürlich ihre Annahmen ständig in Frage stellt.
Ja.
Na, das ist ja so, die Realität ist anders, die funktioniert anders und sie machen immer wieder Erfahrungen, die eigentlich dem widersprechen, was sie glauben. Das ist ihr täglich Brot, dem sind sie ständig ausgesetzt.
Ja.
Und damit müssen sie irgendwie fertig werden. Und dann gibt es verschiedene Strategien, die man nutzen kann, um seinen Glauben zu immunisieren. Also eine Möglichkeit ist tatsächlich, Informationen systematisch auszublenden. Also sie nicht zur Kenntnis zu nehmen oder sie abzuwerten. Und eine dieser Abwertungen ist eben die Fake News Strategie. Wenn Sie im Spiegel bestimmte Dinge lesen, die Ihnen nicht passen, dann können Sie eben sagen, der Spiegel lügt, das ist Fake News, das stimmt alles nicht. Das ist aber eine defensive Strategie. Das heißt, dadurch erreichen Sie es, dass die Information, die Ihrem Glaubenssystem widerspricht, irrelevant wird für Sie. Die wird nicht mehr bedrohlich. Den bedrohlichen Charakter machen Sie damit weg.
Also ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Gespräch. Ja, der Podcast ist vielleicht nicht ganz so unterhaltsam aufgebaut wie dieser Podcast hier, der Nur mal deutlich Podcast, aber im Gespräch mit Philipp Banse ist unglaublich tiefgehend und hat einen ganz hohen Mehrwert für alle Hörerinnen und Hörer. Und ich habe diese ganz spezielle Folge, diese Diskussion mit dem Psychologen, die habe ich euch hier in die Shownotes verlinkt. Guckt einfach nach, klickt drauf und dann könnt ihr euch das ganze Gespräch anhören. Was ihr noch nicht hören könnt, das ist der zweite Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte. Und warum könnt ihr ihn noch nicht hören? Es gibt den noch gar nicht. Ja, die erste Folge ist noch nicht mal erschienen. Dieser Podcast ist in Planung. Er wird gerade vorbereitet und wird auch in Kürze ins Netz gestellt. Und ihr seid jetzt die ersten Early Adapter, die von dieser Existenz des Podcastes überhaupt wissen. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn es kein Friseur-Podcast ist, das könnte viele von euch wirklich interessieren. Denn der Macher des Podcastes, der war schon mal bei mir zu Gast hier im Nur mal deutlich Podcast. Es ist kein Friseur. Es ist Martin Pioch. Der kommt eigentlich aus dem Bereich Coaching und Verkauf und hat durch diese Corona-Krise eigentlich so sein Leben und auch sein Berufsleben noch einmal hinterfragt und optimiert und auch ein Stück weit verändert. Und darüber hat er hier in diesem Podcast schon einmal berichtet. Ich verlinke auch diese Podcast-Folge nochmal in die Shownotes für alle die das nochmal nachhören möchten. Und jetzt habe ich vor kurzem Martin Pioch getroffen. Er ist gekommen ins Podcast-Loft und ich durfte ihm helfen, dabei die erste Folge seines Podcastes aufzunehmen. Und nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben, habe ich gesagt, Martin, jetzt bleib mal sitzen und jetzt nehme ich nochmal ein Gespräch für den Nur mal deutlich Podcast auf, damit du mal erklärst, worum geht's eigentlich bei diesem neuen Projekt. Unglaublich spannend und ich freue mich jetzt schon, ehrlich gesagt, wenn dieser Podcast an den Start geht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele von euch das nächste Gespräch mit mir und Martin Pioch mit großer Aufmerksamkeit und Interesse verfolgen. Hallo Martin.
Hallo Lars, ich grüße dich.
Schön, dass du mal wieder hier bist. Im Nur mal deutlich Podcast läuft.
Jawohl.
Wir haben gerade einen großen Spaß gehabt, muss ich sagen, denn wir haben gerade eine Pilot-Podcast-Folge aufgenommen für einen neuen Podcast, den ich nicht präsentiere, sondern den du präsentierst.
Yes.
Ja. Also das heißt, es wird bald einen neuen Podcast geben. Noch gibt es ihn, glaube ich, nicht. Ne?
Noch gibt es ihn nicht, aber jetzt, wo wir die erste Folge gemeinsam aufgenommen haben, da geht es jetzt also in Kürze los.
Genau. Ich werde dazu beim Nur mal deutlich Podcast informieren, sobald der Podcast abrufbar ist.
Richtig.
Und hörbar ist, werde ich hier auch informieren. Kamst du eigentlich aufs Podcasten, weil du hier bei mir mal zu Gast warst oder wie kam das?
Das war einer der großen Denkanstöße. Ach,
wirklich
jetzt? Der große, genau. Ich habe also diverse Motive dazu, das zu tun. Kommen wir vielleicht heute nochmal drauf. Und das hat mir so viel Spaß mit dir gemacht. Und ich habe so viel gutes Feedback aus meinem Umfeld zu dieser Folge bekommen. Ich habe ohne Witz, ich habe ein paar Leute, die hören sich unsere Folge regelmäßig an.
Regelmäßig?
Regelmäßig, ja. Und da habe ich dann gesagt, gut, ich habe so tolles Feedback bekommen, mir hat so viel Spaß gemacht, da mache ich mehr von.
Ich bekomme so viel Lob, weil man meine Podcast-Folgen so gern zum Einschlafen hören kann. Da müsste ich mir dann mal doch Gedanken machen, ist wahrscheinlich.
Ja, du hast eine tolle Stimme, also das stelle ich auch immer wieder fest.
Naja, aber zum Einschlafen ist dann manchmal auch nicht das größte.
Beruhigend.
Ja. Bei deinem Podcast, der jetzt bald ans Netz geht, geht es nicht um die Friseurbranche, es geht auch nicht ums nackte Business, sondern es geht um ein völlig anderes Thema. Der Podcast heißt Spirituell,
jawohl,
dem Glück auf der Spur.
Ganz genau.
Und du verfolgst in diesem Podcast drei Thesen, die du mit deinen Gästen dann besprichst und diskutierst.
Genau.
Sehr gut. Und eine dieser These würde ich gerne mal herauspicken,
ja,
dass
bitte.
Dass du mal uns, mir und den Hörern erklärst, wie kommst du auf diese These. Mhm. Eine dieser drei Thesen, die so im Zentrum deines Podcasts stehen, lautet: Jeder Mensch hat den Wunsch, glücklich und zufrieden zu sein, egal in welcher Phase seines Lebens er sich gerade befindet.
Ja.
Da würde ich dir A, sofort zustimmen, und B, würde ich zu dir sagen, es laufen aber ganz viele unglückliche Menschen gerade auf der Straße herum.
Genau, und das ist ja genau das Drama unserer Zeit. Ja, bei dem Versuch, glücklich zu werden, scheitern so viele von uns. Und ich bin da keine besonders große Ausnahme. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein unglücklicher Mensch gewesen bin. Nur ich habe mir selber vor ein paar Jahren oder vor anderthalb Jahren die Frage gestellt: Martin, bist du glücklich? Und die Antwort war nein.
Also wenn du dich gefragt hättest, bist du unglücklich, hättest du auch nein geantwortet.
Da hätte ich auch
aber
nein
glücklich
gesagt.
Glücklich warst du auch nicht so
glücklich. Nee, es
du
war
warst
so
ein Zwischen.
Ja.
Raum.
Eher unzufrieden. Ja, also es gab schon viele Dinge, die ich nicht mehr wollte, die mich auch gestört haben und die ich dann abgestellt habe, die ich eben auch beendet habe.
Darüber haben wir übrigens auch in unserem Podcast gesprochen.
Kann
man sich gerne nochmal nachhören.
Folge Nummer 30.
Die Folge Nummer 30 mit Martin Pioch werde ich auch in die Shownotes nochmal verlinken.
Ja. Genau, das war also gerade in dieser Phase, wo ich mir viele Grundfragen gestellt habe. Und eine dieser Grundfragen war ganz simpel: Bist du glücklich? So, und das war ich nicht. Und ich hatte aber den Wunsch, glücklich zu sein. Und deswegen habe ich eben im letzten anderthalb Jahren mit sehr vielen Menschen gesprochen. Und meine Beobachtung ist, dass ich damit keineswegs alleine bin.
Ja, du hast also genau, diese These sagt ja, jeder Mensch hat den Wunsch, glücklich zu sein. Ich frage mich dann aber, warum sind dann so viele genervt?
Ja.
Warum sind dann so viele unglücklich?
Ja.
Warum ist das so, Martin?
Also in zwei Worten oder in drei: nicht artgerechte Behandlung. Also wir haben keine Ahnung, wer wir sind. Und wir wissen nicht, wie wir uns in einen Zustand von Glücksgefühlen versetzen können. Also, und die Strategien, die uns ja üblicherweise geholfen haben, wie Urlaube, wie Partys, wie Mallorca, wie dies, jenes, welches, das funktioniert ja jetzt für die Masse von uns gar nicht. Und diese Glücksgefühle, die entstehen bei gewissen Aktivitäten, die man uns jetzt weggenommen hat, ja, führen dazu, dass Menschen frustriert sind in einem hohen Maße. Und das macht eben deutlich, dass wir von ganz vielen äußeren Faktoren abhängig sind. Und gleichzeitig, darüber sprechen wir heute nicht, das mache ich dann in meinem Podcast, gibt es aber Menschen, die glücklich sind, die unabhängig sind von vielen äußeren Faktoren, ja, und deswegen ist es eben mein Anspruch, dem Glück sozusagen auf der Spur zu sein und zu schauen, okay, was hat es damit auf sich und wie können wir das rein praktisch für uns ins Leben holen?
Gibt es denn auch verschiedene gibt es verschiedene Stufen des Glücks? Weil das fand ich jetzt eben ganz interessant. Du hast gesagt, so jetzt, ich bring das mal in meine Sprache. Mhm. So, jetzt gibt es hier einen Lockdown, kein Urlaub, kein Mallorca, kein Dings, also sind Menschen unglücklich. Mhm. Aber in Wirklichkeit hat ja die Party am Ballermann die Leute vielleicht auch nicht glücklich gemacht. Sie waren halt für einen kurzen Moment glücklich, für diesen Abend waren sie glücklich. Oder wenn es perfekt gelaufen ist, für diese 14 Tage. Mhm. Aber schon auf dem Rückflug von Mallorca, dem Alltag vor Augen, waren sie dann vielleicht ja gar nicht mehr so glücklich. Und dann muss man sich doch hinterfragen, dann warst du vielleicht auch auf Mallorca nicht glücklich. Du hast ein paar schöne Momente erlebt, aber was ist für dich wirklich wichtig? Was ist für dich Glück? Und das glaube ich, Das könnte ich mir gut vorstellen, das definiert doch jeder für sich anders.
Ja.
Aber dann trauen sich aber viele Menschen, diese Frage gar nicht zu stellen.
Das stimmt. Eine meiner Lieblingsdefinitionen kommt ja von dem großartigen Harald Junke. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast. Glück, meine Definition von Glück, keine Termine
und leicht einsitzen.
Meine Übersetzung davon, keine Termine. Termine sind in seiner Welt offensichtlich etwas gewesen, was für ihn mit schlechten Gefühlen zu tun hat. Also die Abwesenheit von schlechten Gefühlen und leicht einsitzen, das kenne ich sehr gut übrigens, dieses Gefühl, so nach einem Bier, ist die Anwesenheit von guten Gefühlen. Und dann entsteht eben Glück, wenn die negativen Gefühle weg sind. Und ich darf mich doch mal reflektieren und sagen, was ist es denn, wenn ich aus Mallorca wiederkomme, was mir dann wieder schlechte Gefühle macht? Ist es mein Job? Ist es mein Partner, meine Partnerin? Was in meinem Leben habe ich so angesammelt, was mich runterzieht, was mich schlecht drauf sein lässt? Welche meiner Gewohnheiten führen dazu? Und was ist im Urlaub so anders? Mhm. Und da haben die meisten Leute eben den Wunsch, glücklich zu sein. Aber selbst Herr Junke hatte ja offenbar keine nachhaltig funktionierende Strategie dazu.
Ich finde, das ist so, in meinen Ohren klingt das so anspruchsvoll, die Suche nach dem eigenen Glück mal zu starten. Mhm. Weil das hat ja auch was mit Eingeständnissen zu tun, dass man vielleicht Dinge macht, die man macht aus Gewohnheit, aber die macht man eigentlich gar nicht gerne. Ich habe das vor kurzem in einem meiner letzten Podcast-Folgen gesagt, mein Verhältnis zu den sozialen Medien. Irgendwie sagt mir jeder, das musst du machen, um in dieser Branche, keine Ahnung, wichtig zu sein und gehört zu werden. Mhm. Aber wenn man halt merkt, ey, ich hatte mal richtig Spaß daran, aber ich habe jetzt überhaupt gar keinen Spaß mehr daran, warum muss ich das immer weitermachen?
Genau.
Man lebt doch nur einmal im Leben. Warum? Nur weil andere meinen, es wäre so.
Genau.
Das ist dann halt so schwierig. Mhm. Also, und das ist ja nur ein minimales Feld von generell der Suche, was macht einen glücklich? Mhm. Also ich finde, dass sich damit zu beschäftigen, dazu gehört auch viel Selbstbewusstsein, auch eine gewisse Selbstreflexion und Stärke.
Ja.
Und genau das könnte ich mir halt vorstellen, warum das viele vielleicht gar nicht machen. Weil es einfacher ist, mit der Masse mitzuschwimmen. Es ist viel einfacher zu sagen, der Chef ist doof oder die Kollegin ist doof, die Kundin war doof, die Nachbarin sind bescheuert. Ja, es ist viel einfacher, mal anderen den Grund zu geben, warum man selber eigentlich ja nicht ganz so glücklich ist.
Ja, oder die Eltern, ne? Und meine Eltern haben so, also die
der Nikolaisen,
Sünden,
dieser Podcast-Typ, der nervt mich auch.
Richtig.
Aber ich habe mich daran gewöhnt, diesen Podcast immer zu hören. Und deswegen muss ich den ja anhören. Aber eigentlich will ich das gar nicht.
Ja. Also, ich weiß nicht, wer das Zitat geprägt hat, ohne jetzt hier so eine Zitate-Compilation draus zu machen. Aber nicht, weil es schwer ist, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht tun, ist es schwer. Und ich glaube einfach, das ist für mich, so mein Bild ist von diesem, der Suche nach dem Glück ist wie Keller aufräumen. Wenn du einmal, oder Steuererklärung, wenn du einmal mit diesem Thema angefangen hast, das ist, oder Joggen. Joggen ist mein bestes Bild. Pass auf, jetzt kommt zum Joggen. Ja. Viele von uns wissen, eigentlich müsste man mal wieder joggen. Und meine persönliche Erfahrung mit Joggen ist, das Schwerste ist der Weg zur Haustür. Wenn ich die hinter mir zugezogen habe, ist Joggen easy. Ich habe kein Problem mit dem Joggen. Ich habe ein Problem, meine Herausforderung ist, aus dem Bett früher aufzustehen als gewöhnlich und bei der Vorstellung, gleich rauszugehen, bis zur Tür zu kommen. Wenn ich das geschafft habe, ist alles einfach. Mhm. Und ich glaube, viele von uns scheitern eben ja, bei dieser Frage, wo fange ich an und wie bitte geht das? Weil wir keine Ahnung haben, wo wir anfangen sollen. Wir sind ein bisschen lost in dieser Frage. Und darum will ich mit Menschen reden, die wissen, wie sie es gemacht haben, die auch reflektiert genug sind und sagen, probier's mal so.
Also ich denke, ich spreche jetzt für viele Hörerinnen und Hörer. Martin, komm an Laden, gib mal jetzt Vollgas, veröffentlich diesen Podcast, weil das ist echt spannend. Und ich freue mich auch total auf dein Projekt und ich werde auch einer der ersten Hörer sein, der die ersten Folgen hört.
Sehr gut.
Obwohl dein Podcast spirituell heißt, weil natürlich verstehe ich dieses Wortspiel und dazu möchte ich dich auch beglückwünschen. Das ist auch ganz schön, weil es ja schon signalisiert, das sind zwei Menschen, die miteinander sprechen und so weiter. Aber das hat ja logischerweise auch mit Spiritualität zu tun. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Lars, bist du ein spiritueller Mensch? Dann würde ich sofort sagen, nein, weil dieses Wort spirituell hat für mich ganz persönlich eher einen negativen Touch. Und Leute, die spirituell unterwegs sind, die irgendwie, keine Ahnung, Marihuana rauchend irgendwie auf ihrer Yogamatte da davon schweben. Das ist dann so, ne, ich übertreibe natürlich jetzt so ganz bewusst, aber das ist dann für mich so eher, wo ich sage, nee, da sehe ich mich ja gar nicht. Und ehrlich gesagt, wir beide kennen uns ja auch schon mal 3 Tage länger.
Ja.
Da sehe ich dich auch nicht. Also wie kamst du denn dazu, dieses Wort spirituell in deinen Podcast so prominent aufzunehmen?
Ja, sehr schöne Beobachtung, dass du mich da auch nicht so siehst. Also wenn du wüsstest, wie viel ich mich mit Meditation beschäftige.
Also ich dachte schon, dass du sagst, wenn du wüsstest, wie viel Marihuana ich gebraucht hätte. Ich dachte, das kommt jetzt.
Nein, ich habe angefangen zu hinterfragen, ob die üblichen, mir bekannten Strategien denn ausreichend sind, um wirklich glücklich zu sein. Also ich habe viele Menschen in meinem Umfeld beobachtet, die Ziele erreichen und kurz nach Erreichen des Ziels wieder nicht glücklich waren. Und so ging es mir auch jahrelang. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, nicht alle habe ich erreicht, ich habe viele erreicht, dann war ich glücklich für einen kurzen Moment und einen Tag später bin ich aufgewacht und habe gedacht, so jetzt wieder von vorne oder was. Das heißt, die Halbwertszeit von Glück durch die Strategien, die ich kannte und die Menschen um mich herum angewendet haben, hat nie zu dauerhaften Glückszuständen weder bei ihnen noch bei mir geführt. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann probiere ich mal was anderes aus und gebe, und da habe ich viel Hemmung überwinden müssen, gebe mal diesem Bereich der Spiritualität eine Chance. Und das hat bei mir tatsächlich schon über 20 Jahre Wurzeln. Da war ich als Teilnehmer auf meinem ersten mentalen Training. Da ging es um geführte Meditation, 1999. So lange ist das bei mir auch schon her. Und ich habe mich in den letzten 20 Jahren viel mit Hypnose befasst, mit Selbsthypnose. Und wenn man sich mal anfängt, mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ich bilde mir ein, auch einen relativ offenen Geist zu haben für sowas und eine gewisse Unvoreingenommenheit und habe eben viele Gespräche mit Menschen geführt, obwohl sich bei mir Widerstände geregt haben und war dann aber neugierig. Und ich schaue mir jemanden an und wenn der glücklich ist und auf mich eine tolle Ausstrahlung ausübt, dann frage ich mich, okay, wie macht dieser Mensch das? Und dann frage ich den. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass viele Menschen sich mit sowas auseinandersetzen, die langfristig, und das ist das Spannende für mich, eben auch extrem wirtschaftlich erfolgreich sind. Dass dem viele hinterherjagen, die total unspirituell sind, aber eben wirtschaftlich gern erfolgreich wären. Und die, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die wahnsinnig viel auf solche Werte geben, wie Wandern in der Natur, wie Meditation, ja. So, und mit den Menschen mal darüber zu diskutieren, und deswegen habe ich bewusst diesen Begriff spirituell gewählt, weil ich glaube, das ist an der Zeit. Letzter Satz dazu, jetzt komme ich auf den Punkt.
Nee, sehr gerne, das finde ich wirklich spannend.
Ja. Dass so wie wir heute 2021 für selbstverständlich erachten, dass es Vegetarier und Veganer gibt und dass es in jedem Supermarkt meterweise Regale gibt mit Produkten für diese Menschen. Hätte uns das vor 10 Jahren einer gesagt, Lars, wir hätten ihm einen Vogel gezeigt. Und nachweislich sind Menschen, die sich vegetarisch oder teilweise vegan ernähren, gesünder und hinterlassen auch so einen guten Fußabdruck. Es ist jetzt keine Spinnerrandgruppe mehr. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben diese Weisheiten des Ostens, so will ich es mal ganz salopp überschreiben, mit Meditation, Achtsamkeit, inneres Kind, was uns auch aus dieser Welt alles noch erwarten mag, eben in einigen Jahren genauso selbstverständlich sein wird wie eine Wurst, die keine isst. Und ich bin ganz darauf gespannt, wie diese Entwicklung in unserem Land stattfinden wird und ob wir dafür offen sind als Gesellschaft. Ich glaube, es macht Sinn, da mal hinzuschauen und das nicht zu verteufeln, sondern wenn jetzt die Spitzensportler sagen, ich ernähre mich vegan, muss was dran sein. Und wenn ein Werner Otto schon 1975 Yoga praktiziert hat, da bin ich übrigens auch hellhörig geworden, als ich das gelesen habe, dann ist vielleicht an diesen Themen auch was dran.
Früher haben die Spitzensportler Nutella gegessen.
Ja.
Zumindest im zumindest im Werbespot.
Ja.
Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und ich finde auch dein Beispiel eben mit Veganen und oder vegane Ernährung auch ganz spannend, weil es gibt ja zeitgleich auch einen Riesentrend für Fleisch. Ja, ich war mal am Flughafen, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und da war dann diese Zeitschrift Vegan und diese Zeitschrift Beef direkt nebeneinander. Und das fand ich so irre, weil ich so gedacht habe, genau, es gibt für diese Gruppe eine Leserschaft und für die andere auch. Und ich glaube, das muss sich auch in einer modernen Gesellschaft gar nicht ausschließen. Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man aus allen Bereichen auch einen Teil immer nur mitnehmen kann, um sich selber zu bereichern. Du musst dein Leben nicht komplett umdrehen, sondern du machst nur das, was passt.
Ja.
Aber dazu muss man sich ja erstmal mit Dingen oder mit Gedanken beschäftigen,
genau.
um zu sehen, ach so, ich wusste gar nicht, dass ich da einen Mangel habe, jetzt sehe ich den und jetzt erfülle ich den auch.
Richtig, und ne, deswegen diese geistige Nahrung, wo kommt sie her? Kommt sie aus der Management-Lektüre oder aus der spirituellen Lektüre? Und bevor jemand radikal seine Ernährung ändert, vielleicht auch erst schrittweise, ist es wahrscheinlich, dass er sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Dass er ein paar Bücher liest, Zeitschriften liest, vielleicht lesen Menschen so ein Buch wie Darm mit Charme oder von Bas Kass den Ernährungskompass. Und dann mit etwas Zeitversatz lassen Sie mal das eine Produkt weg oder mal das andere. Mhm. Und über nach 2-3 Jahren haben Sie eine andere Ernährungsweise. Mhm. Und vielleicht ist es eben auch an der Zeit, dass wir von den Buddhisten mal so ein paar Sachen uns anschauen, weil die lächeln ja immer so milde. Und viele stellen ja im Urlaub fest, wie freundlich die Thailänder sind und wie glücklich und zufrieden Menschen sind, die wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind als wir zum Beispiel. Wir sind die reichste Generation dieses Landes ever, aber wir sind bei weitem aus meiner Sicht nicht die glücklichste. Und da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht.
Also, spirituell, dem Glück auf der Spur,
ganz
vorne genau. mit Martin Pioch. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Ich denke, du hast nicht nur mir, sondern vielen Hörerinnen und Hörern jetzt Lust gemacht auf deinen Podcast. Ich wünsche dem natürlich ganz viel Erfolg.
Und, vielen Dank.
Ja, sobald der im Netz ist, werde ich meine Hörer zumindest diesen Podcast weiterempfehlen und sofort sagen, ab jetzt jede Folge abrufen.
Ganz genau. Ich bedanke mich vielmals, Lars. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für den Support.
Vielen Dank, Martin.
Gerne.
Das ist straight up Korruption. Ist der beschissen im Kopf? So ein Verhalten ist einfach menschenverachtend. Straight up korrupte Politiker. Was ist das für ein Low-Bob-Verein? Junge, Alter, grow the fuck up.
Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben diese Stimme erkannt. Das ist Rezo, ein Influencer, YouTuber mit einer ganz hohen Anzahl an Followern und Fans. Und der hat, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ungefähr 2 Jahre, schätze ich, hat er überproportional mediale Aufmerksamkeit bekommen, als er mal ein Video gemacht hat, das hieß Die Zerstörung der CDU, und er hat 50 Minuten lang über die Politik der CDU geschimpft. Das kam natürlich bei den Politikern nicht gut an, erst recht nicht bei den Unionspolitikern, aber ich empfand dieses Video unglaublich interessant, weil es halt sehr faktenbasiert ist. Und Rezo hat jetzt ein neues Video ins Netz gestellt nach Ostern. Es ist erschienen am 6. April. Tag der Aufnahme ist der 7. April und wir haben jetzt schon fast 1 Million Views. Also dieses Video geht gerade unglaublich viral und er regt sich auf über die Corona-Politik. Und du merkst richtig, wie der Typ sich in Rage redet. Und ich habe euch dieses Video hier verlinkt. Klickt da mal rauf. Das geht 13 Minuten. Diese knapp Viertelstunde sollte jeder von euch mal investieren. Und wer es nicht so gewohnt ist, YouTubern wie Rezo zuzuhören, da gebe ich zu, die Sprache ist natürlich schon extrem. Ja? Also die Sprache ist super jugendlich. Sie ist auch heftig in ihrer Aussage und das kann einen erst einmal abschrecken. Aber ich finde, was er sagt, ist nicht alles. Da sind so 1-2 Fakten dabei, die ich eher grenzwertig finde und nicht so richtig korrekt. Aber das Allermeiste, über 80% von dem, was er sagt, ist leider total richtig und hat seine totale Berechtigung. Und ich mag halt momentan gerne diesen Real Talk, also dass man wirklich mal ausspricht, was man denkt. Und damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie das bei Rezo so klingt, habe ich jetzt hier mal so eine kleine Passage für euch rausgesucht.
Der Ministerpräsident von Hessen, glaube ich, der hat gesagt, er will sich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die sagen, dass man das schon vor 8 Wochen wusste.
Jeder, der behauptet, das hätte man alle schon vor 8 Wochen wissen müssen, also mit sowas will ich mich nicht auseinandersetzen.
Muss ich den wirklich an die Hand nehmen und ihm erklären, wie Leben funktioniert? Wenn dir jemand vor 8 Wochen sagte, hey, das und das wird kommen, und du sagst, nee, wird nicht kommen, und dann kommt das, dann solltest du dich genau mit dem unterhalten, weil der wusste es besser. Du Kecko, was ist das für ein Low-Bob-Verein? Wie kann man so dumme Sachen sagen? Uns gegenüber ist das so respektlos. Das, was ich euch jetzt zeige, ist das Krasseste.
Und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass, wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken, und wir erleben im Moment genau das Gegenteil.
Nein, hatten wir nicht. Die Modellierungen waren eindeutig. Niemand hatte die Hoffnung, dass im Frühling, wenn es ein bisschen wärmer wird, das plötzlich dann weggeht. Niemand hat das gesagt. Unfassbar. Unfassbar! Das ist doch nicht sein scheiß Ernst! Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden! Das tut körperlich weh, wie dumm das ist!
Ja klar, kann man jetzt sagen, mein Gott, wie der spricht und welche Kraftwörter der verwendet und das geht irgendwie alles so gar nicht. Ja, logisch kann man das kritisieren, das muss man auch nicht mögen. Aber das Interessante ist, dass Gabor Steingart würde jetzt sagen, der Kern vom Kern ist bei jemandem wie Rezo eigentlich ein guter. Denn wenn ihr mal genau hinhört, was er kritisiert und wo er eigentlich möchte, wie Deutschland geführt wird, dann sind das eher traditionelle Werte. Dann hat das was mit Moral und Wertekultur und mit Respekt und Anstand zu tun. Ja, drückt er völlig anders aus. Aber wenn man mal die Wörter beiseite lässt und mal genau hinhört, worum geht's denn eigentlich und was kritisiert er eigentlich, dann muss man ganz oft sagen, oh Mann, der hat echt recht. Und das ist das Spannende an solch einem Real Talk. Und ich habe auch richtig große Lust, in meinem Podcast einen Real Talk durchzuführen. Okay, ich werde mit Sicherheit mich niemals so ausdrücken wie Rezo. Noch nicht mal ansatzweise, weil Rezo ist 28 und ich bin 54. Uns trennt da dann auch schon gewisse Generationen und Selbstverständlichkeiten. Aber im Kern, auch hier wieder, der Kern vom Kern, ist eigentlich, dass man mal sich erlaubt, in einem Real Talk Dinge zu benennen, ohne doppelten Boden, und dass man sich auch mal die Freiheit nimmt, sehr kreativ zu denken. Und vielleicht ist ein Real Talk nachher am Ende nicht immer etwas Gewinnbringendes für die Minute, dass man jetzt sagen kann, oh toll, habe ich gehört, so werde ich das jetzt morgen umsetzen. Sondern ein Real Talk soll auch dazu inspirieren, sich mal über Dinge etwas mehr Gedanken zu machen und vielleicht auch völlig neue Gedanken zu kommen, neue Ideen zu kommen, die man vor diesem Real Talk noch gar nicht hatte. Insofern, das ist natürlich mein Bestreben bei meinem Nun mal deutlich Podcast seit der ersten Folge, und das ist natürlich auch mein Bestreben bei all meinen Gästen, aber mit einem Gast kann ich das so wunderbar gut machen, weil wir uns schon so lange kennen und uns so vertraut sind und auch wissen, wie jeweils der andere tickt. Und da können wir uns die Wörter halt ungefiltert hin und her werfen. Und deswegen habe ich Michael Brettmann, meinen Freund Michael Brettmann aus Wuppertal, gefragt, Michael, hättest du Lust, immer zum Schluss jeder großen Nun mal deutlich Podcast-Folge mir als Gast zu dienen, und wir beide sprechen im Real Talk über ein Thema. Und Michael hat großen Spaß daran gehabt und hat gesagt, logisch Lars, mache ich. Und deswegen haben wir uns vor kurzem per Zoom getroffen und haben unseren ersten Real Talk aufgenommen und haben über das Thema Ausbildung gesprochen, philosophiert, ja, manchmal auch ein bisschen rumgesponnen. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass wir viele Gedankengänge bei jeder Hörerin und Hörer jetzt in Gang setzen können. Viel Spaß! Hallo Michael.
Moin Moin Lars.
Ach, ist das schön. Sagt man im Wuppertal mittlerweile auch Moin Moin?
Nee, ich war ja gestern an der Fischtheke und habe den Thunfisch für gestern gekauft. Also vorgestern war ich an der Fischtheke. Und dann waren wir abends im Supermarkt und dann sagte er Moin. Also sag ich, das ist aber genau die richtige Begrüßung für einen Fischverkäufer. Und dann hat er mir sein Leid geklagt, dass er sagt, ja, es gibt viele Wuppertaler, die dann sagen, es ist aber schon Nachmittag. Ne? Und dann musste er ihn erstmal erklären, warum Moin, das geht natürlich nicht. Und er war dann ganz glücklich, dass ich das so positiv fand.
Ja, daran merkt man halt den weitgereisten Michael Brettmann, ne, der die ganzen kulturellen Unterschiede natürlich aus dem FF kennt. Ich freue mich, Michael, dich als meinen Partner gewonnen zu haben für unsere neue Nummer deutlich Struktur und dem Real Talk. Und wir wollen gleich beginnen, denn auf deiner Wunschliste ganz oben, das erste Thema, was du gesagt hast, wenn wir diesen Real Talk machen, dann willst du unbedingt mal über Ausbildung sprechen. Also Michael, ja, dann lass uns über Ausbildung sprechen. Was liegt dir auf dem Herzen?
Also Ausbildung ist das Thema, was ich glaube, was ich in den nächsten Jahren stark verändern wird und verändern muss. Erstens bei uns im Unternehmen und ich glaube auch bei uns im Friseurhandwerk, weil das hat sich bei uns durch Corona auch stark gezeigt, dass es da Probleme gibt und die Lockdowns, die waren natürlich auch nicht gerade sehr positiv, was das Thema anging, weil also die Ausbildung dieses Jahr, letztes Jahr war sehr oberflächlich bei uns. Also wir haben noch nie so schlecht ausgebildet wie in dem letzten Jahr. Und ja, das ist ein Thema, wo wir prinzipiell auch über verschiedene Dinge nachdenken müssen. Und
kannst du mal alle Hörer mitnehmen, wie bildet ihr aktuell aus? Wie intensiv betreibt ihr das? Weil die Hörerinnen und Hörer unserer ganzen Podcasts in den letzten Jahren, die wissen ja, dass in Wuppertal selbst die Friseurausbildung dramatisch zurückgegangen ist, aber ihr ja immer ausbildet. Also wie stark ist gerade eure Ausbildung und vor Corona, wie habt ihr ausgebildet? Da vielleicht mal so ein, zwei Minuten uns ja mal kurz mitnehmen.
Also falls jemand uns nicht kennt, wir haben zwei Geschäfte, ungefähr knapp 30 Mitarbeiter. Die beiden Geschäfte haben zwei verschiedene Umfelder. Also einmal ein bisschen mehr so ein einfacheres Umfeld und einmal so ein Innviertel in Wuppertal. Und wir hatten normalerweise immer eine Rezeptionistin im Geschäft, die Friseure und Auszubildende zwischen 8 bis 11 Stück an der Zahl. Mhm. Und die Situation jetzt ist, dass wir letztes Jahr keine Auszubildenden eingestellt haben durch Corona, weil uns das zu gefährlich war, weil die Kurzarbeit Auszubildende nicht abgedeckt hatte und wir auch kein Geld dafür gekriegt hatten und das Risiko uns zu groß war. Und dadurch haben wir jetzt nur noch, ich glaube, 6 Auszubildende. Und vorher haben wir immer ja Übungsabende gemacht. Ne? Und das haben wir also wirklich schön. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber jetzt ist die Situation halt neu bei uns. Und ja, deswegen, ich glaube auch.
Bei euch immer Ausbildungsabende, Trainingsabende oder Trainingstage, wie habt ihr das organisiert?
Trainingsabende hatten wir bei uns. Also
der klassische Übungsabend.
Da hatten wir aber noch nicht die Schichten. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt Arbeitszeiten haben von morgens 8 Uhr bis abends 21 Uhr, können wir ja schlecht um 21 Uhr noch einen Trainingsabend hinterher schieben. Also es ist bei uns alles so ein bisschen durcheinander jetzt. Ne? Mm-hmm. Also ich liebe das Wort also heute.
Okay.
Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht und ich glaube auch allgemein, dass sich da bei uns in der Friseurausbildung vieles tun muss, weil wir haben auch in der Stadt Wuppertal mit 360.000 Einwohnern im Moment zwischen 11 oder 20 Lehrlinge insgesamt in der ganzen Stadt. Also es bildet gar keiner mehr aus, großartig.
Genau, und das ist ja auch, es gibt da ja vielfältige Gründe, warum man nicht mehr ausbildet. Ne? Auch einer dieser Gründe, die ich immer wieder höre in meinem Umfeld, ist, dass das zu arbeitsaufwendig ist und dass es auch zu teuer ist.
Ja, ich meine, es gibt viele negative Dinge im Moment, wenn man jetzt die allgemeine Situation betrachtet. Finanziell ist das für uns Unternehmer ja immer noch so, dass wir die vollen Kosten tragen. Ein Studium wird vom Staat finanziert, eine Friseurausbildung zahlt der Chef mit gleichzeitiger Erhöhung, ständiger Erhöhung der Ausbildungsvergütung, was ja eigentlich auch ein Wahnsinn ist, dass wir dafür, dass wir ausbilden, auch noch bezahlen. Und lustig ist, eine Auszubildende von mir möchte jetzt Kosmetik lernen und hat mit Schrecken festgestellt, boah, da muss man ja viel bezahlen auf einer Kosmetikschule und zwar richtig viel Geld. Und das kennt sie gar nicht. Und das ist halt einfach so eine unnormale Situation, dass die für eine Kosmetikausbildung für 2-3 Monate dann, ich glaube, 6.000 Euro oder was bezahlen müssen. Und das ist natürlich das ist eigentlich der richtige Weg. Und wenn man jetzt mal so hochrechnet, im ersten Lehrjahr kriegen die, glaube ich, jetzt 600 Euro, sind dann aber nur 3 Tage da. Für das Geld kann ich ja schon eine Teilzeitkraft einstellen, für die Hälfte der Zeit nur. aber dafür habe ich mehr Freiheit als Unternehmer. Und dementsprechend haben wir auch reagiert, dass wir jetzt statt der Auszubildenden nach dem zweiten Lockdown 3 Beauty-Assistenten eingestellt haben, teilzeitmäßig, die uns an der Rezeption helfen und so diesen Feel-Good-Manager-Teil übernehmen im Laden.
Wo kommen die her? Was für einen Hintergrund haben die?
2 ehemalige abgebrochene Ausbildungen, also die Ausbildung abgebrochen haben. Und eine ist eine gelernte Friseurin, die nirgendwo einen Job kriegt oder bekommen hat und jetzt bei uns auch die Aushilfe macht. Okay. Es war ziemlich einfach, weil was auch positiv ist für uns ist, dass dadurch, dass die Gastronomie geschlossen ist, auch es schwieriger geworden ist, Jobs zu kriegen in der Gastronomie. Deswegen, wir haben im Moment überhaupt keine Probleme, Mitarbeiter zu kriegen, was natürlich auch sehr unterschiedlich auch an der Region liegt, wo man, in welcher Stadt man ist. Also Wuppertal ist halt einfach da einfacher als jetzt zum Beispiel Reutlingen, wo Mercedes und die Autowirtschaft noch sehr groß ist. Aber man kriegt im Moment sehr einfach. Wir haben auch eine Studentin, die ist aber am ersten Tag geschockt gegangen, weil es so viel Arbeit war. Und für Studenten ist es halt auch immer noch cooler, in der Gastro zu jobben und den Freunden ein Bier zu bringen, als denen die Haare zu waschen. Aber daran müssen wir halt so ein bisschen noch arbeiten, dass das attraktiver wird. Weil auch ein Vorteil ist, dass durch die TSE-Umstellung und durch die Legalisierung der Kassen die Löhne in der Gastronomie jetzt endlich nicht mehr schwarz ausgezahlt werden. Weil das war mein Problem, weil ich war schon mal auf der Suche und hatte gefragt nach einen Ausbildungsersatz und dann hat er gefragt, was verdienst du denn so? Und er hat gesagt, ich verdiene dann so 8 Euro die Stunde oder 9. Ja, und dann noch das dann nebenbei. Ne? Und dann war natürlich bei mir direkt raus, weil wir keinen Schwarzlohn zahlen. Das hat sich geändert jetzt. Das ist positiv. Und dadurch haben wir jetzt die Situation, dass wir eine Alternative zu den Auszubildenden haben.
Okay, ich müsste mir für unseren nächsten Real Talk so eine Tröte mal besorgen. Oder vielleicht gibt es das ja auf dem iPhone, dass wenn wir zu sehr wenn wir zu sehr abweichen vom Thema, dass ich da mal raufdrücke. Wir wollten über die Ausbildung sprechen und nicht über die Alternative von Ausbildung.
Ja, so. Gut, aber es gehört für mich jetzt.
Ja, es gehört dazu. Du hast vor 2-3 Minuten einen guten Punkt gesetzt, den ich ja 1990 schon gesehen habe. Denn das war mein Jahr, da habe ich in Philadelphia und in New York als Friseur gearbeitet. Und da habe ich ja so richtig mitbekommen, wie man für eine Friseurausbildung bezahlen muss und dass es völlig abartig ist, dass in einem Betrieb der Betriebsinhaber, der auch noch die Ausbildung durchführen muss, dafür auch noch Menschen bezahlt, also dafür auch noch die Ausbildung bezahlt, das haben die Amerikaner ja schon vor 30, 40 Jahren nicht verstanden. Und das ist ja die Situation, die wir jetzt auch haben. Das war natürlich lange Zeit immer noch ganz gut begründet mit diesen Gedanken, dass man sagt, na ja, aber du musst was für den Nachwuchs tun und dass deine besten Mitarbeiter von morgen, das sind die Auszubildenden von heute. Das sind natürlich aber alles so Punkte, die im Jahr 2021 gar nicht mehr so zählen, weil einfach die Generation sich verändert, weil Branchen sich verändert haben und auch natürlich die Lebensumstände sich verändern und die Attraktivität vielleicht ja auch in den letzten Jahren oder mit Sicherheit sogar sehr gelitten hat. Und eine richtig gute Ausbildung zu machen. Ich habe das jetzt bei der Jutta Xell gesehen, die in dieser zweiten Lockdown-Phase jeden Tag in den Salon gegangen ist, jeden Tag, und hat ihre Auszubildenden in diesen 11 Wochen, wo die Salons geschlossen waren, persönlich jeden Tag trainiert. So etwas kostet ja Kraft, so etwas kostet Geld und das siehst du halt gar nicht mehr so häufig. Ja, und ich glaube, in dieser Phase sind wir ja auch, dass man, du hast eben auch in deiner Begründung ganz oft Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Und wir müssen als Unternehmer leider auch Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Und da ist natürlich das Ausbildungssystem, so wie wir es jetzt haben, nur noch schwierig zu argumentieren.
Ja, es ist mit dem Geld, mit diesen hohen Tariflöhnen für Auszubildende. Dadurch wird der Druck auf uns immer größer von der finanziellen Seite her. Und von der anderen Seite her ist die Anforderung an dem, was einer lernen muss in der Zeit, auch immer vielseitiger und größer geworden. Und ich finde 3 Jahre schon eigentlich zu kurz für die Ausbildung, weil man kann gar nicht alles lernen.
Und ich es kommt ja darauf an, in Trainingsübungsabenden, einmal die Woche geht das höchstwahrscheinlich nicht. Du müsstest dich anders organisieren. Das meine ich ja gerade. Die Umstellung für die Ausbildungsbetriebe, die ist schon erheblich, um auch den Generationen gerecht zu werden. Denn wir leben ja mit Generationen aktuell, die haben alle ein iPhone oder Android-Telefon, die sind es gewohnt, irgendwo mal raufzuklicken, gleich Erfolge zu haben. Wir beide, wir sind Videospieler, wir wissen genau, wie Videospiele heute funktionieren. Alle 2 Minuten kriegst du irgendwelche Erfolge, Erfolgsmeldungen. Ja, also das ist ja die Generation, wie sie heute aufwächst. Und dann kommt da so eine klassische Ausbildung, wo du sagst, du musst erstmal das erste Jahr Haare fegen und eine Kaffeetasse abwaschen. Und wenn du Glück hast, darfst du mal eine Farbe ausspülen. Das ist natürlich so viel langsamer in seinem Tempo, dass natürlich du ganz viele Menschen da auch verlierst auf diesem Weg. Also musst du eine attraktive Ausbildung auch umgestalten. Ich finde, da ist ja das RÜV Junior College vom Unternehmer Marc Breckwold, das wir auch schon mal hier im Podcast vorgestellt haben, das ist dafür ja prädestiniert als Vorbild, wo du sehr viel, sehr schnell einforderst, aber halt auch Erfolge generieren kannst. Aber jetzt merke ich gerade, dass ich mich verliere. Also das heißt, eine gute Ausbildung im Jahr 2021 oder in den 20er Jahren jetzt hier, bedeutet, dass man auch seine Ausbildung völlig anders strukturieren muss, was wiederum mit Kosten verbunden ist. Letzter Punkt von mir, tut mir leid, aber der gehört für mich noch dazu. Das ist zumindest aus meiner Perspektive aktuell weder ein Innungs- noch ein Handwerkskammer-Bashing. Ich finde es ja richtig, ich finde es ja richtig, dass die Auszubildenden einen höheren Monatslohn erhalten. Wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Berufen und wir wissen um das schlechte Image, dann ist das eine Schraube, an der schon lange gedreht werden musste. Das per se für sich finde ich ja schon nachvollziehbar, warum das jetzt so gehandhabt worden ist. Das Problem ist, dass all diese Kosten immer noch beim Ausbildungsbetrieb bleiben.
Genau. Ich finde, die sollten doppelt so viel kriegen und das wird aber finanziert vom Staat.
Ja, oder von Umlagen oder von was auch immer.
Ja, ja, eine Ausbildungsbeihilfe oder wie sich das nennt. Ja, was du jetzt da sagst, das machen, haben wir ja schon lange bei uns so, dass die Auszubildenden nicht als Hilfskräfte gesehen werden, sondern schon in der Probezeit so viel lernen, dass sie dann nach 3-4 Monaten praktisch arbeiten können, ne? Und dann schon Modelle bedienen können. Das funktioniert ja auch ganz gut. Was halt jetzt so dazu kommt, ist einmal, dass die seit 10 Jahren ungefähr die Verlässlichkeit der Jugendlichen nicht mehr so ist wie damals. Also das ist ja das, was die alten Leute immer sagen. Aber ich auch jetzt bestätigen kann als alter Mann.
Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt auch älter, wir dürfen ja das.
Und dass die halt einfach heute auch immer wieder lernen wollen. Und da sehe ich auch eine Gefahr, dass bei unserem dualen Ausbildungssystem die Karrieremöglichkeit einfach zu gering ist. Also es ist einfach im Moment die Struktur, man macht die Gesellenprüfung. Wenn man jetzt jung anfängt mit 17, dann hat man die mit 20. Dann wird empfohlen und sofort die Meisterprüfung zu machen, von der Berufsschule aus, was natürlich absolut verkehrt ist, aber trotzdem gemacht wird. Und dadurch jetzt dann mit 21, welche dann die Fortbildungsmöglichkeiten einfach beendet haben. Wobei,
kannst du noch Betriebswirt bzw. Betriebswirtin des Handwerks? Kannst du auch
noch? Ja, das gibt es noch, Betriebswirt im Handwerk, aber das ist nicht so begehrt. Und die Meisterschule ist auch nicht mehr so begehrt. Nein, das ist dann so, dass die oft dann, wir machen die bei uns die Ausbildung und früher war das Payback bei uns, dass wir dann die wenigstens 2 Jahre hatten als Mitarbeiter, um dadurch das Geld wieder zurückzubekommen, was wir investiert haben in die Ausbildung. Wenn die aber jetzt immer so wechseln und diese Abwechslung haben wollen und dann auf einmal Kosmetikerin werden, oder Kosmetikerin werden wollen, was ja auch so attraktiv war jetzt immer, dann sind die auch schon wieder weg. Und das ist halt für uns echt jetzt schade, dass dieser Bereich Kosmetik da verloren gegangen ist. Und deswegen müssen wir da auch überlegen, wie wir das wieder mehr integrieren in unser Handwerk. Es gibt zu wenig Karrieremöglichkeiten im Friseurhandwerk. Dieses starre System mit der Meisterprüfung ist für mich, hat ausgedient. Und wie gesagt, ich habe jetzt zwei Meister, die sich beworben haben. Die konnten weniger teilweise, mein Gott, ich will nicht, das hoffentlich hören die nicht zu, aber teilweise konnten die weniger als meine Auszubildenden im dritten Lehrjahr. Ne? Und das ist.
Ich folge dir in deinem Gedanken. Ich bin da aber nicht ganz deckungsgleich, denn ich hatte das Glück, in den letzten 2-3 Jahren auch bei einigen Treffen dabei zu sein, wo unterschiedliche Branchenteilnehmer sich mal Gedanken gemacht haben oder sich weiter ja Gedanken machen, wie kann man den Nachwuchs in unserer Branche attraktiver gestalten, wie kann der auch definitiv mehr werden, denn es gibt da ja auch unterschiedliche positive Dinge zu berichten. Ne? Also ich sage jetzt mal nur ein einziges Beispiel. Ja, der Friseurberuf ist natürlich ein perfekter Beruf für Integration. Ja, weil natürlich geht es hier auch um empathische Themen, um modische Themen, um handwerkliches Geschick. Ja, das findest du in jeder Kultur, in jeder Sprache. Das findest du überall. Das heißt, der Friseurberuf kann da ja auch eine ganz tolle Brücke sein für viele Menschen, die zu uns kommen, sich viel schneller zu integrieren und dass wir alle davon profitieren. Also es gibt da verschiedene Dinge und deswegen, Real Talk, oh Gott, ist so schwer, deswegen sehe ich nicht, der Meisterbrief hat ausgedient oder der ist zu alt. Ich möchte gar nicht diese Diskussion, das Alte abschneiden und jetzt was Neues, sondern warum sollte es nicht auch ein Entweder-Oder geben? Ne? Also ich finde auch, das duale Ausbildungssystem hat für gewisse junge Menschen und für gewisse Friseurbetriebe auch eine echte Berechtigung. Und wenn das gut gemacht wird und wenn du da junge Menschen hast, die auch von ihrer Erziehung her so strukturiert sind, dass sie durch so eine klassische Friseurausbildung gehen können, dann kann das auch zukünftig weiterhin sehr erfolgreich sein. Warum denn nicht? Aber wir müssen uns halt auf unterschiedliche Menschentypen einstellen und deswegen müssen wir unterschiedliche Angebote haben. Also, darf ich noch einen Satz dazu sagen?
Ja, klar. Du sitzt am Knopf.
Ja, ich habe mal in einer Gruppe mich beteiligt, wo man sich getroffen hat mit wirklich unterschiedlichsten Leuten aus der Branche. Und da wurde eine Idee entwickelt, aber sie ist noch nicht so wirklich spruchreif. Vielleicht wird sie auch nie spruchreif werden. Aber ich fand die halt weiterhin sehr spannend, dass man sagt, wir gucken uns jetzt mal das duale Ausbildungssystem an und sagen, okay, was können wir davon, sage ich mal, in gewisse Teile packen? Weil wir werden ja, ich mache das jetzt mal, damit das nicht so merkwürdig klingt, ich versuche das jetzt mal wirklich bildlich zu machen. Vielleicht gibt es da draußen ja Menschen, die durch diesen ganzen Balayage-Boom einfach richtig Bock haben auf Haarfarbe und die wollen sich total auf Haarfarbe und auf Balayage und alles, was da noch kommt, Freihandfarbtechniken, die wollen sich darauf konzentrieren und die machen dann eine Ausbildung nur in diesem Bereich Farbe. Und die machen dann einen Abschluss, und zwar einen zertifizierten Abschluss, weißt du? Aber die haben gar keinen Bock auf Haarschnitte oder auf Styling. Und das können die nachher auch in Anführungsstrichen nicht durchführen, sondern sie müssen halt, sie bleiben dann in ihrem Bereich, haben da aber absolutes Expertenwissen. Und so könnte man halt unterschiedliche Bereiche in unserem Beruf aufsplitten und sagen, pass mal auf, es gibt die Möglichkeit, dass du nicht 3 Jahre lernst, sondern du schaffst es vielleicht in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr, diese Expertise zu bekommen. Und die wird auch zertifiziert und die ist auch anerkannt. Ja, und wenn du dann noch mehr möchtest, weil du eigentlich wolltest du ja nur Farbexperte werden, aber du merkst jetzt, wo du das so bist, ey, geil, wenn ich da noch Kalligrafien, Haarschnitt machen könnte und so, das wäre auch super, dann kannst du das wie so ein modulares System adaptieren und kannst sagen, okay, dann mache ich das und das auch noch. Ne? Aber andere Dinge wiederum nicht. Ja, oder
müsst ihr nicht noch einen Satz sagen, dann gehe ich auf Toilette währenddessen.
Ja, weil ich diese Idee so faszinierend finde. Es gibt ja auch welche, die ihr Studium abbrechen, weil sie vielleicht das Beauty, die Beauty-Welt toll finden, haben aber vielleicht nicht dieses handwerkliche Geschick und die gehen dann mehr in die Management-Richtung. Ja. Und ja, also ich will damit nur sagen, ja, duales System. Ich persönlich bin weiterhin auch für das duale System. Ich bin auch für die Idee des Meisterbriefs. Aber ich bin auch dafür, mal die Köpfe zu öffnen und zu sagen, es muss daneben bitte auch andere, zeitgemäßere Angebote geben. Ich habe fertig.
Ich bin noch gerade von Toilette wieder da. Also, ich habe nicht gesagt, dass das duale System abgeschafft werden soll. Und auch mit dem Meisterbrief, ich finde, also Meister, klar, diese ganze Struktur, was du sagst, das ist ja genau das, was ich meine. Also wir haben ja schon bei uns ein Spezialistentum aufgebaut in unserem Unternehmen, dass wir Kalligraphisten haben, dass wir welche haben, die sich auf Freihandsträhnen konzentrieren. Wir haben sogar das unterschieden in französische Balayage, amerikanische Balayage und Spirit Lights. Wir haben Lockenspezialisten. Wir haben Dauerwelt-Spezialisten, wir haben Männer-Spezialisten. Dann haben wir unsere London-Haarschneider. Weißt du, das Thema Haarschnitt ist das, was mir zu kurz kommt. Uns fehlen so Vorbilder wie früher, was wir hatten, Sassoon, Roger Thompson oder, ach, wer fällt mir noch ein, Ulrich Graf, die uns wirklich so vorschneiden und sagen, wie toll das ist, Haare zu schneiden. Weil ich finde, diese Faszination des Haarschnittes, die ist verloren gegangen so ein bisschen. Und wenn man jetzt so, ich habe gestern so einen Vortrag gehört über, die Denise hört so Vorträge von irgendeinem Spirituellen, der sagte als Beispiel, jetzt nehmt mal einen Bleistift in die Hand und jetzt guckt euch diesen Bleistift mal an und spürt die Energie von diesem Bleistift. Und wenn man jetzt überlegt, dieser Bleistift ist ja nur ein Stück Holz mit Graphit, aber wenn man den nimmt und dann etwas Tolles schreibt, dann ist da Liebe mit dabei und Energie. Und da habe ich zu Denise gesagt, Mensch, genau das gilt ja auch für eine Haarscheideschere. Wenn eine Haarscheideschere ein Leben hätte und man nimmt diese Schere und stell dir mal vor, du wärst eine Haarscheideschere und kommst dann an jemanden, der gar keinen Bock auf Haare schneiden hat, und schneidet dann ganz schreckliche Haarschnitte. Kostet zwar 500 Euro, aber bringt nichts. Oder du hast jemanden, der diese Haarschneideschere nimmt und daraus etwas Künstlerisches macht. Gibt ja diesen Spruch, wer mit den Händen arbeitet, ist ein Arbeiter. Wer mit den Händen und Kopf arbeitet, ist ein Handwerker. Und wer mit den Händen, Kopf und Herzen arbeitet, ist ein Künstler. Was kann man für tolle Dinge mit so einer Haarschneideschere machen, wenn man da mit Liebe und Energie rangeht. Und das war für mich immer Sassoon, wo die auf einem Bein standen und dann mit einer Millimeter-Lagelschere 2 Stunden einen Haarschnitt machten, was absolut unrentabel ist, aber was einfach auch zeigte, was für eine Liebe da rüberkommt. Und noch einen Satz, das sagst du ja immer so gerne. Deswegen haben wir so bei uns so diese Spezialthemen aufgebaut, so dass wir haben, wenn jemand Lust darauf hat, dass er dann in Richtung Roger Thompson ausgebildet wird, was dann ein Synonym ist für die englische Haarscheidetechnik von früher, die viele heute gar nicht mehr beherrschen, weil die nämlich gar nicht so einfach zu lernen ist. Die lernt man nämlich nicht mal eben auf YouTube oder Feinhaarspezialisten oder ein Bob-Spezialist. Und das ist halt einfach die Zukunft für uns auch, dass wir dann das Schneiden mehr pushen wollen, favorisieren wollen und das auch dementsprechend intern zertifizieren wollen. Ja, und dann Spezialistentum, gibt es auch immer mehr die Möglichkeit, ich überlege halt, wie ich eine interne Karriereleiter aufbauen kann, wie ich es begehrlich machen kann, dass dieser Beruf weiter noch eine Faszination hat, dass man dann mehrere Jahre daran arbeitet. Und das ist das, wo ich drüber nachdenke, was mir so fehlt, auch Richtung Ausbilder und Richtung Seminarleiter, was halt auch die Meisterprüfung macht. Ne? Also das ist so für mich das.
Alles beginnt mit der Ausbildung.
Ja, und dann Zukunftsthemen. Und das ist für mich das, wo wir ein absolutes Manko haben in der ganzen Branche. Und wenn ich sage jetzt duales System, damit meine ich jetzt einfach da gibt es so viel Potenzial. Ich finde, duale Ausbildung ist die genialste Ausbildung, die es überhaupt gibt. Diese Kombination Theorie und Schule ist halt ist eigentlich unschlagbar. Theorie und Unternehmen. Ja, entschuldige.
Und Theorie und Schule, genau.
Das Problem ist nur...
Das heißt, bei Brettmanns im Salon stehst du doch nur die ganze Zeit rum und guckst nur zu. Theorie
genau.
Halt.
Ja, genau. Nee, aber das funktioniert heute nicht mehr. Wenn man jetzt auch sieht und spricht mit den Auszubildenden, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Also ich hoffe nicht, dass sie ein Schaufenster gestalten im Schuhkarton, ne, so im Unterricht. Oder dass die also solche alten Themen haben. Oder dass sie Deutschunterricht haben am Stundenplan. Religion. Sport finde ich ja noch sinnvoll. Nur das dürfen sie jetzt auch nicht mehr, weil da so viele verletzt waren. Dabei wäre jetzt da solche Yoga-Übungen oder sowas eigentlich auch mal ganz positiv. Was ich vermisse, ist Digitalisierung. Dass die lernen, mit Computern umzugehen. Das Thema Online-Marketing, Internetseitengestaltung, Social Media, was unheimlich begehrt ist, dass man das mit als Unterrichtsfach dazu bekommt. Oder dass man dann einen Schwerpunkt macht, wie bei einem Studium. Ich hätte gerne eine Kombination zwischen Studium und Meisterprüfung. Wie du sagtest, mit Schwerpunktthemen, aber eben auch mit Zukunftsthemen. Ein Thema zum Beispiel ist, werden wir jetzt anfangen, die erste auszubilden in Richtung Fotografie, dass wir ihr beibringen, richtig mit Kameras zu fotografieren und dann auch die Bildbearbeitung zu machen an Photoshop oder Affinity. Also, dass sie dann richtig positiv, dass sie nebenbei noch so eine Fotografenausbildung bekommen, was ich für eine super Idee halten würde für das Friseurhandwerk, um das auszubauen. Dann wieder eine Videoausbildung. Wie mache ich Videos? Wie schneide ich Videos? Als Schulunterricht in der Berufsschule, als Friseur, dass man das als Schwerpunktthema auch noch dazu nehmen kann. Dann das Thema Rhetorik-Seminare. Wie kann man das machen? Ne? Und dann das Thema Spirit Lights bei uns natürlich, wo wir dann diese Natürlichkeit dann machen, was anders ist als amerikanische oder französische Balayage. Oder das Thema Umwelt, was für uns jetzt immer wichtiger wird, was jetzt durch Corona jetzt ein bisschen im Hintergrund gekommen ist, dass man da mal richtig lernt, mit Chemie firmenunabhängig zu lernen, was muss in einem Produkt drin sein, wie ein Apotheker. Das könnte so ein tolles Schwerpunktthema sein. Das ist eine ganz schwere Ausbildung noch dabei. Also, oder eben noch Hygienesicherheit.
Ne? Ich hab dir jetzt die letzten Minuten zugehört und habe so gedacht, genau das ist Real Talk mit Michael Brettmann. Inspiration pur. In diesem Real Talk haben wir ja nicht den Anspruch zu sagen, passt mal auf und so muss es jetzt gemacht werden, sondern der Anspruch ist ja, alle Hörerinnen und alle Hörer mitzunehmen auf eine Reise, wo man sich Gedanken macht, wo man sagt, wie können wir etwas in unserer Branche optimieren, verbessern, den nächsten Schritt gehen. Und wenn diese Gedanken die Basis sind, um daraus dann etwas Besseres zu machen, dann ist das ja wunderbar. Und du hast da gerade ganz viele Punkte gebracht, die aber natürlich auch wahnsinnig komplex sind und super anspruchsvoll, dann würde es, glaube ich, noch weniger Friseurauszubildende geben. Aber deswegen, da denke ich wieder an das, was ich gesagt habe in meinem kleinen Monolog, dass man sagt, vielleicht sollte man dafür kämpfen, das duale Ausbildungssystem und alles, was wir jetzt haben im Meisterbrief, wirklich auch so zu belassen, nur eventuell an wenigen Stellen so ein bisschen es zu optimieren, aber darüber hinaus neue, attraktive Möglichkeiten generieren, in diesen faszinierenden Beruf hineinzukommen.
Das ist ja das, was ich jetzt bewege. Ich kann mich ja nur im Rahmen meiner Möglichkeiten, kann ich ja nur was verändern. Das heißt, nur in meinem Unternehmen. Ich kann nicht das duale Ausbildungssystem verändern und gleichzeitig kein Innungsmitglied sein. Ne? Wir sind ja kein Innungsmitglied. Aber ich bin natürlich sehr, du kennst mich ja, ich denke immer sehr, sehr viel nach und hole auch immer so ein bisschen aus, aber ich höre auch sehr gerne zu. Und ich habe mit Mitarbeitern gesprochen, Mensch, was würdest du denn jetzt gerne machen? Die möchten unbedingt Kosmetik im Visagismus machen. Die möchten gerne Promis schminken. Aber wenn die in diese Kosmetikausbildung gehen, dann landen die meistens irgendwo bei Douglas oder sagt man Douglas? Ich sage immer Douglas eigentlich. Ich
glaube, man sagt Douglas.
Ja, Douglas. Und als Verkäuferin hinterher und verkaufen dann Make-up. Und dann denke ich so, boah, das ist ja eine Verschwendung. Aber jetzt überlege ich mir, ja, ich habe eine, die hat zu mir gesagt, Mensch, ich würde gerne Michael Kolumna 2 werden.
Hm? Michael Kolumna 2. Das verstehen jetzt die wenigsten.
Ja, ich weiß.
Ist es ein Mitarbeiter? Es ist auf jeden Fall eine Person, die dir und deiner Frau und eurem Unternehmen hilft, in den sozialen Medien sich zu bewegen.
Unser Social Media Manager war genau. Das. Aber es war kein Mitarbeiter, sondern es war ein Externer. Ja. Den haben wir aber nicht mehr. Und sie möchte jetzt gerne lernen. Und dann habe ich gedacht, okay, pass auf, ich bilde dich aus, ich schicke dich auf Seminare. Ich nenne meine Firma Calumet, die bietet Fotoseminare an. Du machst so einen Kurs in Fotografie, du machst einen Kurs in Bildbearbeitung. Ich stelle dir ein Mac dahin für Photoshop oder Affinity. Geht aber jetzt zu weit. Und dann kannst du in die Richtung gehen. Gleichzeitig habe ich eine, pass mal auf, wenn wir so Social Media machen, brauchen wir jemanden zum Schminken. Und dann lassen wir eine Visagistin kommen, die Mitarbeiter, die darauf Bock haben, ausbildet in Visagismus, und dann können wir zusammen Fotoproduktionen machen. Und wenn wir das etablieren und das richtig gut etablieren, dann ist das eine ganz besondere, besonderes Ziel für Mitarbeiter, auch bei uns zu bleiben und ihre Kreativität zu leben. Ich kann die ja auch verstehen. Es ist einfach nicht toll, als Mitarbeiter in einem normalen Friseur die Gesellenprüfung zu machen und dann macht man nur noch Haarschnitte und bedient Kunden. Das ist natürlich nicht begehrenswert für viele, wenn da keine Ausbildung, keine Schöne dabei ist. Und das ist halt das, was mich so bewegt, dass man sieht, wo liegen die Wünsche der Jugendlichen, und die wollen gar nicht gehen, aber die möchten gern noch was lernen. Und das geht dann über Haare hinaus, und deswegen muss ich überlegen, wie kann ich das vielleicht noch in den Beruf integrieren, dass sie nicht gehen müssen, sondern ich gebe ihnen das noch zusätzlich im Unternehmen und binde dadurch die Mitarbeiter.
Ja gut, aber da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches, dass wir in Zeiten leben, wo es absolut legitim ist, teilweise auch überlebenswichtig ist, auch in Kosten-Nutzen zu denken. Und da kann ich es total verstehen, dass es Ausbilder gibt, Unternehmen gibt, die sagen, das, was du da gerade erzählst, ist alles toll, aber wie soll ich das eigentlich noch machen? Ich bin 5-6 Tage am Stuhl. Die können froh sein, wenn ich ihnen noch die Basics beibringe, sodass sie super durch die erste und zweite Gesellenprüfung kommen und vielleicht ganz akzeptable Friseure werden. Aber dieses Ganze on top, das kann man ja kaum leisten. Außer entweder es gibt die Möglichkeit, dass man in den Kosten entlastet wird, sodass man dann wiederum seine eigene Kraft und seine Zeit und auch sein Geld wieder noch in zusätzliche Themen investieren kann. Aber dass das alles beim Ausbildungsbetrieb bleibt, ist schwierig. Und wenn dann in den klassischen, sage ich mal, Berufsschulen, wobei ich in Hamburg hier wirklich ja jedes Mal jubeln muss, weil wir haben wirklich eine ganz außergewöhnlich tolle und engagierte Berufsschule, aber alles, was ich so in Deutschland höre, sehr oft ist das sehr durchschnittlich, auch die überbetriebliche Ausbildung sehr durchschnittlich, dann kommt da natürlich nicht viel bei rum. Also ich will damit nur sagen, die Ausbildungsbetriebe, auch das muss dann neu gedacht werden, müssen entlastet werden.
Ich sehe da eine Möglichkeit, und das ist halt eigentlich die Innung. Dass das jetzt von mir kommt, ist erstaunlich, aber das ist eigentlich da, wo ich die Zukunft sehe, ist eigentlich eine Friseurinnung, eine gut geführte Friseurinnung, dass man dann zum Beispiel über die Innung eine Weiterbildung organisiert mit einem Fotografen und sagt, okay, Absolut. Wir bieten jetzt in unserer Innung Wuppertal ein Fotoseminar an. Wer von euren Auszubildenden oder Mitarbeitern hat Lust, sich da weiterzubilden? Und wir tragen die Kosten entweder von der Innung oder teilen das durch die Unternehmen, die teilnehmen. Ich glaube, dass das in Zukunft Zukunft hat.
Ja, also ich hoffe mal, ich weiß es in dieser Minute nicht, aber ich hoffe mal, es gibt auch die ein oder andere Innung in Deutschland, die schon so engagiert ist und so etwas anbietet. Wenn dem so sein sollte und Michael und ich wissen es in dieser Minute nicht, dann seid uns nicht böse. Diese Folge wird ja auch wieder verlinkt auf der Nummer deutlich Facebook-Seite. Dann nutzt da bitte die Kommentarfunktion und schreibt mal rein und sagt, hier die Innung so und so, die machen das schon so, die gehen schon diese Schritte. Lobenswert wäre es natürlich, das, da sind wir wieder beim Thema Image, wenn das so zentral organisiert werden könnte. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, aber wenn das so zentral organisiert werden könnte, dass das für alle Innungen gilt, weil dann wäre es natürlich wieder wahnsinnig attraktiv, auch wieder Innungsmitglied zu sein, weil man dann einfach diesen Mehrwert hat. Einen sehr großen Mehrwert sogar.
Wir müssen die Attraktivität unseres Berufes steigern. Ich habe
ja,
auch
wobei ich finde, die hat es ja schon zugenommen in den letzten
Jahren. Hat sie. Jahren, ne? Die ist ja in den letzten Jahren, das meinte ich ja mit den letzten 5 Jahren, hat sich ja unheimlich viel getan. Dieser Bereich Balayage hat sich, dadurch haben wir so einen Gewinn an Preissteigerung oder Preisentwicklung ja. bekommen.
Ja, die Wertigkeit des Handwerks, ne, wird auf einmal anders dargestellt, ja.
Und die ganzen Influencer, die da stehen, die sehen sich ja auch teilweise als Influencer da, die Mitarbeiter, die kommen ja so aus der Ecke. Aber das müsste man jetzt noch ein bisschen, da kann man noch dran spielen. Da gibt es halt, das Thema ist halt, und das ist auch eine Metapher, die Denise gestern gehört hat. Ich habe so nebenbei ein bisschen mitgehört. Der hatte so ein paar gute Metaphern. Und er hat gesagt, ein Baum, der aufhört zu wachsen, der lebt nicht mehr, der ist gestorben. Und das ist halt das. Wir wollen alle immer wachsen. Wir wollen uns weiterbilden. Wir wollen immer wieder was Neues lernen. Und das ist das Leben für
mich. Keine Besitzstandwahrung, ne?
Ja, dass man immer wieder sich entwickelt. Weil es ist, Stillstand ist ein ganz, ganz großer Albtraum für viele. Was ich auch verstehen kann. Ist bei uns ja auch so, ne? Und deswegen bin ich sehr gespannt, was sich da entwickelt. Weil durch die Social Media, Entwicklungen und die Möglichkeiten organisieren sich ja auch viele Friseure unabhängig von der Innung und organisieren solche Seminare zusammen. Und ich glaube, dass sich da auch noch unheimlich viel jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird und die Begehrlichkeit des Berufes auch stärker wird. Und was du gerade sagtest, noch ein Satz. jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Geil. Noch ein Satz habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, genau. Jetzt. Das hängt ja auch stark von dem Standort ab. Jeder hat eine andere Ausgangssituation. Erstens vom eigenen Unternehmensstruktur her. Ist das ein Ein-Mann-Unternehmen oder habe ich 2 Mitarbeiter oder habe ich 5 oder habe ich mehrere Geschäfte? Und halt vom Standort, in welcher Stadt bin ich denn überhaupt? Wuppertal hat ganz andere Themen als Hamburg zum Beispiel oder Reutlingen. Ne? Und deswegen gibt es auch keine Konzepte mehr, die man so überstülpen kann über alle, sondern jeder guckt eben, was er in seinem im Rahmen seiner Möglichkeit machen kann. Aber ich fände es halt toll, und es gibt ja sehr viel Einzelunternehmer bei uns, die das für die dann Seminare angeboten würden. Also wenn ich Obermeister wäre, würde ich mir die damit angeln, die Einzelunternehmen, dass die Mitglied werden, dass ich sage, okay, habt ihr nicht mal Lust, Fotografie zu lernen, dass eure Facebook-Auftritte besser sind und Social Media. Ne? Das ist, es gibt da immense Möglichkeiten, aber das Problem ist der finanzielle Druck. Und dass dadurch halt einfach dafür keine Zeit und auch keine Kraft mehr da ist. Das ist eigentlich das Hauptthema, was jetzt noch schlimmer geworden ist. So.
Real Talk mit Michael Brettmann. Ab jetzt jeden Monat beim Numa Deutlich Podcast. Michael, vielen Dank für unser Gespräch, wollte ich gerade sagen. Also für deine Zeit natürlich.
Sehr gerne.
Ich denke, in der Zukunft müssen wir das oder muss ich das persönlich noch ein bisschen anders strukturieren und nicht nur auf diese Facebook-Seite setzen. Aber mir kam eben ganz zum Schluss noch der Gedanke, vielleicht gibt es ja ein paar Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gehört haben und sagen, Mensch, ich würde es toll finden, wenn ihr bei dem Real Talk mal über das und das Thema sprecht. Also wenn ihr Themenwünsche habt für Michael und für mich, dann schreibt das bitte ebenfalls gerne in die Kommentarfunktion auf unserer Facebook-Seite, wenn diese Folge hier verlinkt ist. Wir haben natürlich auch schon so ein paar Themen, die wir im Kopf haben, aber wir freuen uns natürlich da auch über Anregungen und eure Ideen. Michael, vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Und ich freue mich auf den Mai mit dir.
Ja. Tschüss. Wir gucken, wie es uns da geht. Tschüss.
Jetzt gucke ich mal auf den Counter und ich sehe 2 Stunden 20 Minuten. Das
ist natürlich jetzt mal eine Ansage, eine absolute XXL-Folge. Das war die 47. Folge des Nummer Deutlich Podcasts zum ersten Mal in seiner neuen Struktur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback könnt ihr mir sehr gerne geben auf unserer Nummer Deutlich Facebook-Seite oder ihr schreibt mich privat an unter der E-Mail-Adresse privat@nikolaisen-hamburg.de. Das war der Nummer Deutlich Podcast, zu finden auf allen gängigen Podcast-Apps, bei Spotify, bei Apple Podcast. Und ich hoffe, wenn ihr wollt, dann hören wir uns im Mai wieder. Bleibt sauber, habt einen schönen April und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Dankeschön und tschüss aus Hamburg. Ey, Michael, ich saß gestern 1,5 Stunden auf dem Hochsitz bei The Hunter Call of the Wild, weil ich muss einen Fuchs mit Pfeil und Bogen erlegen. Und ich habe in diesen 90 Minuten noch nicht mal einen Fuchs gesehen. Das war der Wahnsinn. Ich bin dabei eingeschlafen mit meinem Controller in der Hand. und trotzdem muss ich sagen, werde ich heute Abend wieder mich auf den Hochsitz setzen und wieder gucken, bis da der Fuchs kommt. Es bringt mir schon Spaß, dieses Spiel, echt. Das ist cool.
Ja, ja, ich habe das, ja hab das ja nur einmal gespielt bis jetzt.
Ja, du bist ja bei Fortnite total. Ja. Du bist ja mit Fortnite infiziert gerade, ne?
Ach, ich bin total fasziniert von dieser Abwechslung, die es da gibt und was man da alles so. Das lenkt mich super ab. Es tut mir total gut, da an dem Sender abzuspringen und dann da suche ich einen Flitzebogen. Und dann hole ich mir einen Kanister Benzin, dann hole ich mir noch vier Skelette von Tieren und baue aus dem Bogen und dem Benzin einen Flammenbogen und damit dann renne ich die gegnerischen Hütten ab und dieses beruhigende Feuer dann in der Ferne entspannt mich.
Dieses beruhigende Feuer, wenn andere aus ihrem Haus springen, das ist so schön. Ja. Nein, aber es ist wirklich, ich muss ja echt sagen, Fortnite hat ja auch so dieses Image, dass das die ganzen 12-Jährigen spielen. Ich glaube, es tun auch die meisten 12-Jährigen, die spielen das auch wirklich. Aber man kann ja Fortnite so unglaublich abwechslungsreich spielen, ne? Also wir spielen das ja relativ defensiv, so würde ich es mal bezeichnen. Kommen auch immer sehr weit. Also meistens sind wir ja unter den Top 10. Gestern haben wir auch 1 oder 2 epische Siege geholt, ne?
Zwei.
Ja. Also,
aber meinst du denn mit wir? Meinst du jetzt uns beide?
Ja.
Ja, da kannst du mich rausnehmen. Also ich springe normalerweise ins Getümmel.
Ach so, echt? Wenn du alleine spielst, ich denke, du machst da diese Aufgaben.
Ja, genau.
Dann muss man immer ins Getümmel springen, oder was?
Ja, dann meistens haben ja mehrere gleichzeitig diese Aufgabe. Wenn das neue das kam ja jetzt was raus, da musstest du so eine Mission machen und dann musstest du zum Rass in der Mitte des Spiels und von ihm die Aufgabe holen und hinterher, wenn du die gelöst hattest, wieder zurück oder dann, also du hast nicht mehr das geht nicht mehr so einfach, ohne Ärger zu vermeiden, dass man von außen dann kommt.
Aber du bist ja auch visierter Schütze mittlerweile, ne?
Ja, mit Pfeil und Bogen bin ich gut. 150, 200 Meter Kopfschuss, ja.
Geht schon. Aber bist du nicht auch so fasziniert von diesem Spiel, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren?
Ja, ich fand es ja furchtbar. Ich habe es vor 3 Jahren mir angeguckt und das war für mich sofort kein Thema mehr. Da sind die ganzen pubertierenden Teenager, die hüpfen da immer hin und her. War furchtbar, aber das hat sich halt unheimlich toll entwickelt und es gibt halt, es beruhigt mich einfach. Und es ist halt schöner, davon zu träumen, als abends sich Anne Will, heißt das, oder? Mhm. Ja, anzugucken und davon zu träumen. Das ist halt ohne Corona. Dann gehe ich lieber auf Wildschweinjagd und suche Wildschweine, als dass ich da über, wie heißen sie alle, da die ganzen
Lands
dieser Welt, danach davon zu träumen. Und das tue ich auch. Ich träume dann von der Insel. Dann laufe ich über die Insel und lauf weg vor den Dinosauriern.
Die habe ich zum Glück noch nicht gesehen.
Ja, das nur gehört.
Ja, genau, gehört habe ich sie schon. Aber ich finde es so irre, dass du sagst, du kannst dabei entspannen, weil ich kann bei The Hunter, Call of the Wild, da kann ich entspannen, weil ja wirklich da auch minutenlang manchmal gar nichts passiert. Bei Fortnite passiert ja schon eigentlich immer was. Ja. Ne?
Ich finde das so lustig. Ich liebe ja Big Bang Theory. Ne? Ja. Und da fallen mir sofort zwei Dinge ein. Bei The Hunter ist wieder Sheldon da sitzt vor der PlayStation und dann sagte seine Freundin, was machst du da? Ja, ich gehe spazieren durch den Wald. So. Der Arzt hat gesagt, ich soll mal mehr in den Wald gehen, ne? Soll mich entspannen. Da muss ich dran denken. Da kann ich dir sagen, geh doch mal mit dem Marc zusammen auf die Jagd. Ja, mach das doch mal richtig mit, dass du nur zuguckst.
Ja, ne? Aber so dann sterben ja da die Tiere, das glaube ich.
Ja, und da regnet es und so. Ne? Und das andere ist, ich habe gestern zufällig eine Folge Big Bang Theory gesehen in der 12. Staffel, wo die Fortnite gespielt haben.
Nein.
Doch, und dann musste ich so lachen. Das war, und ich kannte dann die, ich habe das zum zweiten Mal geguckt, weil das entspannt mich auch sehr. Ich gucke im Moment nur lustige Sachen. Und das war so lustig wie die Bilder. Ich so, ach, das ist da und da. Ich dachte, er kann. Aber das ist so lustig gewesen, wie die Fortnite spielen. Das ist, die gucke ich mir auch nochmal an, die Folge. War echt, ich lache ja so gerne. Lachen ist halt die beste Medizin. Ne?
Okay, was ist jetzt dein nächstes Ziel bei Fortnite? Wo bist du? Bist du Level 73, glaube ich?
Ja, ich muss gucken, dass die Missionen kommen ja immer neu, was die mir anbieten. Es gibt dann manchmal auch so mysteriöse Dinge, die man finden muss, oder man muss Bücher finden in so verschiedenen Häusern oder Dörfern, dass man sagt, da sind drei Bücher versteckt, die musst du finden, und dann suchst du da durch die Häuser durch.
Ne? Oh Gott, wir müssen dieses Gespräch aufhören, weil ich bin schon wieder auf einmal schon wieder im Job, im Kopf, weil du hast völlig recht. Bei Fortnite hast du ja diesen in Anführungsstrichen positiven Zwang, dass du jeden Tag dieses Spiel anschaltest, weil es jeden Tag neue Aufgaben gibt. Das ist so ähnlich, dieses Prinzip gibt es ja auch bei diesem Switch-Spiel Animal Crossing, ne?
Ja.
Wo du dann jeden Tag irgendwie gibt es in dem Geschäft was Neues und dann musst du da hin und dann, wenn du halt mal wirklich nicht gespielt hast, hast du das Gefühl, du hast was versäumt. Und jetzt habe ich gerade an unser Gespräch mit der Ausbildung gedacht. Und da weißt du halt schon zwei Jahre vorher, was du irgendwann mal machen musst. Und das ist halt, nicht, ja. das ist halt auch nicht spannend dann, ne?
Ja. Aber es sind nicht alle zeitlich begrenzt, alle Aufgaben. Also diese mysteriösen Dinge da finden, das macht auch Spaß.
Ja.
Du suchst dann, also du bist dann nicht daran, das Ziel ist nicht Letzter zu werden, sondern also Erster zu werden, also der Einzige, der übrig bleibt, sondern das Ziel, du springst mit dem Ziel ab, du wirst die Siedlung möglichst lange durchsuchen, solange es geht, ne? Und das ist dann ganz andere, das geht nicht immer darum, immer als Letzter übrig zu bleiben.
Mm. Ne? Ja, sich ein eigenes Ziel zu setzen, das habe ich schon bei PUBG gemerkt. Als ich für mich persönlich gesagt habe, ich will jetzt nicht diese Runde gewinnen, sondern da sind so viele tolle Spieler, 100 Leute springen auf die Insel, der Letzte überlebt. Wenn ich in die Top 20 komme, ist das für mich schon super. Mm. Wenn ich in die Top 10 komme, ist das für mich wie den Wiedergewinn der Champions League. Das ist, ja, und dann gehst du mit einem anderen Druck in dieses Spiel, ne? Das stimmt. Und wenn du jetzt da einzelne Aufgaben bei Fortnite löst, ja.
Du startest dann auch immer mal an Punkten, wo du noch nie gestartet bist, und dann auf einmal machst du doch den zweiten Platz. Ne? Obwohl du da abgesprungen bist, ohne das Ziel so weit zu kommen.
Weil du halt so gut bist.
Ja, nee. Paul ist besser.
Paul ist besser. Das ist der letzte Satz für diese Folge. Paul ist besser. Wir hören uns, wir spielen heute Abend und hören uns im Podcast nächsten Monat. Danke, Michael.
Ja, bis dann. Ciao.